dass viele politische Kräfte sich jetzt dieser Diskursqualität auch mit der Aufmerksamkeitsökonomie beugen.
Aber es wird keine Projektgruppe gegründet, zum Beispiel, die sich mit dem RDG befasst.
Du unterrichtest ja auch noch, ne?
Mhm, aber nicht Gesang. Da darf man es ja. In Hamburg und Düsseldorf habe ich gesehen, das machen ja nur Klimaaktivisten.
Außerdem,
ne?
Wollte ich doch gerade sagen, seit wann sind Rollfelder gesperrt? Ne?
Ist ja schön, wenn man jeden wirken lässt, bis er sich selber entdeckt. Aber wenn wir sehen, dass die Leute ins Feld gehen und keiner zurückkommt, dann muss man mal sagen, lieber General, überleg mal deine Taktik, ob die so passend ist. Ja.
Auf so eine Idee zu kommen und das als Gesetz zu sehen, das sagt sehr viel aus über die handelnden Personen.
Na gut, wir hatten jetzt zum Beispiel wir waren bei den Jugendgipfeln, waren wir nicht eingeladen als Feuerwehr, ne?
Und es ist kein Hinweis auf den Täterkontext. Überhaupt nicht, weil die Staatsbürgerschaft, das ist so unwichtig wie nur etwas.
Die Informationen, die uns zur Verfügung stehen, heißt, wir fangen erst im September 24 mit dem Entwurf der Änderung des RDGs an. Und dann gibt's nur
Klartext. Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg.
Du musst ruhig noch näher rankommen, oder?
Noch näher. Ja.
Besser? Kommt Stimme?
Besser?
Besser? Also, es kann keiner sehen. Das ist so schade, dass es nur Radio ist. Ja.
Ist es jetzt besser?
Ja, genau. Ja, jetzt ist es großartig. Wenn nicht, ja, ziehe ich das noch um.
Ja. Oder Björn runter dann jetzt.
Nee, das ist schon gut.
Herzlich willkommen hier in einer neuen Folge Klartext, der Podcast der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Berlin-Brandenburg. Wir haben heute natürlich den
Lars.
Der Lars ist dabei, klar, unser Vorsitzender. Wir haben heute zwei tolle Gäste. Und alleine, man hört es schon ein bisschen in meiner Stimme, ihr habt viel Spaß hier. Ne? Und ihr sitzt mir auch noch gegenüber und guckt mir auch noch komisch an und ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus. Wir haben uns riesig gefreut, dass das geklappt hat heute und haben hier zu Gast den Tom Schreiber und den Björn Jotzo.
Hallo.
Hallo allerseits.
Ja,
hallo.
Abgeordnete wart ihr vorher gewesen, vor der Wiederholungswahl. Aber umso mehr freuen wir uns trotzdem für euer dauerhaftes Interesse für die Feuerwehr, für den Rettungsdienst, für unsere Belange, für unsere Themen und dass wir vor allen Dingen auch noch gemeinsam Spaß dabei haben können, darüber zu diskutieren.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auch. Warum sitzen wir eigentlich so, wie wir sitzen? Gibt es da eine Anordnung? Oder?
Weil du links sitzt und Björn rechts von mir? Oder?
Ach so, ja. So.
Ich sitze in der Mitte.
Du sitzt in der Mitte.
Er sitzt links, ich sitze in der Mitte.
Ich sitze rechts außen eigentlich.
Rechts davon sitzt Lars.
Stimmt, aber ich...
Das wäre doch, doch eine schöne Rätselfrage.
Ja, genau.
Für den
genau.
Preis.
Ja, ja. Genau.
Wie viel Cognac hatten wir?
Leider kein. Tatsächlich.
Voll
also das wäre eine klassische, wir trinken dabei ein Bierfolge gewesen, finde ich, hätte man tun können.
Kann man.
Aber Lars war halt an der Stelle, glaube ich, ein bisschen unaufmerksam. Aber gut, wie gesagt, Abgeordneter habe ich gesagt, Tom, du bei der SPD, Abgeordneter
ja,
der SPD,
das stimmt.
Natürlich immer noch Mitglied. Ne? Und Björn, du bei der FDP.
So ist es.
Und also meine Sympathie tatsächlich für die FDP ist jetzt auch nicht ganz neu.
Schade.
Ja, du, also dasselbe habe ich über dich gedacht.
Ach so.
Aber ich habe ja tatsächlich mein Bürogenosse.
Deine Bürosoze, wie du
meine sagst. Bürosoze. Habe ja täglich da und der arbeitet echt heftig dran. Aber es gibt viele Themen, da sind wir so gar nicht so weit auseinander.
Na, so war es ja letztlich bei Tom und mir auch immer. Wir waren immer in Opposition und Regierung. Ja, in der Legislaturperiode 16, auch in der Legislaturperiode 19. Und
stimmt, so haben wir es immer kennengelernt, ne?
Ja, ja, genau. So war es immer. Wir waren immer Antipoden im Innenausschuss in gewisser Weise. Aber wir haben uns eigentlich, das darf ich vielleicht hier heute verraten, wir haben uns schon öfter im Innenausschuss auch so kleine WhatsApp-Nachrichten geschickt und haben so das Geschehen kommentiert.
Ja, über die Koalitionspartner beispielsweise. Und über
die Oppositionspartner.
Und den Diskussionsgehalt im Innenausschuss, das ist schon sehr amüsant.
Ihr habt ja in unser Büro und haben gesagt, was Grünes haben wir ja auch im Raum, allerdings nur eine Pflanze.
Das ist auch gut so.
Ist auch gut so.
Lieber ein Grün im Garten als im Haus, sagt man.
Ja, ja. Nein. Also, ja, ja. Nein, das kann ich mir schon gut vorstellen, wenn man euch beide nur ein bisschen kennt, dass man vielleicht da mal hingeht. Oh, guck mal, was ihr gerade gesagt habt. Ja. Wie ist denn, also ihr seid ja jetzt quasi
Rentner.
In der Pension. Yoga-Stunden, hast du gesagt.
Ne? Ich sage, ich werde Yoga-Lehrer in Thailand und alle glauben es.
Ja. Das ist wirklich groß. Ja. Es ist teilweise so, ich hatte jetzt gerade Handwerker zu Hause und da fragte mich einer auch, Mensch, du warst doch mal hier im Abgeordnetenhaus und wie ist denn das jetzt? Bist du jetzt eigentlich im Ruhestand oder so? Ja?
Und, ich dachte, er fragt mich, bin ich jetzt reich?
Na, das war so ein bisschen der Hintergrund der Frage. Da habe ich ihn so überrascht, nee, ein Monat Übergangsgeld und dann nichts mehr. Ne? Dann hat er so geguckt, ach, das kann er sich gar nicht vorstellen. Man ist dann plötzlich raus.
Also man bleibt natürlich schon in der Politik, aber eben halt nicht mehr in diesem Amt. Ne? Also du bist ja weiterhin tätig in der FDP. Du hast ja trotzdem noch deinen Wahlkreis.
Genau, also ich sag mal, die Ämter habe ich natürlich behalten. Ich bin ja nach wie vor Bezirksvorsitzender in Charlottenburg-Wilmersdorf. Aber das Mandat verloren, nicht? Das Mandat im Abgeordnetenhaus. Und ja, da ist man plötzlich von heute auf morgen dann nicht mehr im Mandat. Und das ändert schon vieles im Leben.
Aber Parteifunktionär, ne?
Genau. Funktionär bleibst du ja, ne?
Ja, naja.
Und du, Tom?
Ach, ich freue mich, dass tatsächlich jetzt irgendwie auch ein bisschen Zeit ist für Privatleben, also Freunde und Bekannte treffen, das ist kein Scherz, ich habe mit einer Genossin lange darüber gesprochen, die auch lange in der Politik war, dann ausgeschieden ist und sie sagte auch, du wirst es noch merken und spüren, was du für Lebensqualität zurückkriegst. Und wenn man den Job ernst nimmt, dann ist es ja nicht nur Montag bis Freitag, hat ja Björn auch gemacht, war auch am Wochenende unterwegs, wie der eine oder andere auch. Man gibt da schon ein bisschen was auf und genauso auch bei irgendwelchen, naja, Empfängen oder hier Wannsee in Flammen, hätte ich fast gesagt, also auch dieses Feuerwehrfest oder andere Sachen, das ist ja nicht wirklich privat. Das ist so, ist es schön, aber es ist eben doch Arbeit. Wie Björn sagt, wissen, dass es eben Ämter auf Zeit sind. Mhm. Und manchmal ist man nicht Herr des Geschäfts, was die Zeit betrifft. Manchmal kommen die Verfassungsrichter, weil es eine Wiederholungswahl gibt. Und dann ist es auch richtig so. Und dann muss man mit dem Umstand leben. Aber unterm Strich sage ich mir immer, das hat immer etwas Gutes im Leben. Das hat auch irgendwo einen Sinn.
Du unterrichtest ja auch noch, ne?
Mhm, aber nicht Gesang.
Das ist gut. Das
könnte aber sein.
Könnte sein, hoher Bariton.
Aber vielleicht Tanz, wenn du dem Yoga vielleicht nicht ganz so fern.
Na, ich habe Rücken auch ein bisschen. Also es ist so, dass ich an der HWR bin, Hochschule für Wirtschaft und Recht, seit 2017 und mache da oder bin Lehrbeauftragter für das dritte und vierte Semester gehobener Polizeidienst. Und das ist schon gut und das mache ich jetzt noch bis Ende Juli. Und dann werde ich mal nach einem Jahr dann irgendwann mal Urlaub machen. Genau. Hm. Ja. Aber nicht nach Eberswalde.
Nicht nach Eberswalde.
Nein.
Auch nicht nach Thailand zum Yoga-Kurs.
Da ist, glaube ich, alles ausgebucht. Okay. Habe ich gehört. Wo fährst du eigentlich hin?
Island. Jetzt 2 Wochen.
Mit Pulli oder T-Shirt?
Das wird mit richtigen Winterklamotten sein. Das ist so 4 bis 13 Grad momentan.
Ach du Gott. Ja, nicht meins, ne? Aber du bist ja jetzt auch nicht in ein tiefes Loch gefallen, wenn ich das richtig verfolgt habe. Nach dem Verlust des Mandats bist du ja auch weiterhin tätig, Björn.
Ja, ich war ja immer weiter tätig. Ich habe ja eine Kanzlei für Immobilienrecht immer auch weiter noch neben dem Mandat gehabt. Bin ja Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und für Bau- und Architektenrecht. Und das ist natürlich sofort dann wieder hochgefahren. War natürlich jetzt nicht so geplant nach 1,5 Jahren. Man hat natürlich gedacht, man hätte die Legislaturperiode von 5 Jahren. Da richtet man ja sein Leben auch irgendwie auch drauf aus. Aber gut, ich sag mal, viele Mandanten haben sich gefreut, als ich plötzlich wieder mit voller Kraft dann da war. Und ich habe ja noch die Sonderaufgabe. Ich bin ja einer der Fraktionsvorstandsmitglieder der FDP-Fraktion gewesen. Und dadurch, dass die Fraktion ganz rausgefallen ist aus dem Abgeordnetenhaus, müssen wir jetzt so eine Liquidation machen. Das ist im Grunde wie so ein Insolvenzverfahren. Das heißt, es muss alles verkauft werden, alle Vertragsverhältnisse müssen beendet werden. Wir haben noch einige Verträge, die abzuwickeln sind. Und ich hoffe, dass wir jetzt im Laufe des Jahres dann die Liquidation auch abschließen können.
Aber wollt ihr es nicht behalten? Ihr kommt doch 26 wieder.
Ja, nur wollte ich nicht so lange liquidieren. Also das wollte ich dem Land Berlin da doch nicht antun.
Dann dauert es ja immer etwas länger. Aber ich könnte jetzt einen Tisch kaufen.
Jetzt nicht mehr. Ich habe schon fast alles verkauft.
Schade.
Obwohl, ich glaube, drei hätte ich noch.
Okay. Ich nehme die Teetassen, die ich
nehme.
doch nicht ganz so einfach. Das wusste ich nicht.
Hier Wahlkreisbüro auflösen und so weiter, ne? Das kommt auch noch alles dazu.
Also ich habe dieses Jahr jetzt 4 Umzüge dadurch, nicht? Also einen mit der Fraktion aus den Fraktionsräumen raus, einen mit dem Wahlkreisbüro, das aufgelöst werden musste. Dann eben noch ein privater Umzug in den Wahlkreis hinein, auch schon veranlasst alles vor dem Mandatsverlust. Und jetzt wird auch noch meine Kanzlei dann umziehen, kurz nach dem Urlaub. Dann habe ich 4 Umzüge dieses Jahr voll, das reicht dann.
Du ziehst dich ja auch um, bevor du deinen Urlaub fliegst.
Ne? Genau, das ist der 5. Umzug.
Das ist Wahnsinn.
Danach lasse ich die Klamotten einfach an.
Das ist verrückt alles.
Jetzt habt ihr ja ein paar Wochen Abstand und ein paar Wochen Abstand auch von eurer Tätigkeit im Mandat. Hat sich euer Blick verändert?
Na klar, also wir haben es mal so spaßeshalber verglichen mit ein bisschen, kann man sich natürlich vorkommen wie die Opas aus der Muppet Show.
Heiloch und Stettler.
Also man muss natürlich fair sein und die neue Regierung ist ja gerade mal, sage ich mal, am unteren Ende der 100 Tage angekommen. Und von daher muss man schon fair sein und kann jetzt nicht eine verheerende Bilanz ziehen. Ja, dafür ist es zu früh. Andererseits ist es eben mitten in der Legislaturperiode und eigentlich ist nicht die Zeit, jetzt einer neuen Regierung Schonfristen zu geben. Und ich glaube, wenn man sich das anschaut, ich meine, man guckt sich ja auch natürlich Plenarsitzungen an, man guckt sich auch jetzt dankenswerterweise aufgrund der Streams geht es ja ganz leicht auch mal die Innenausschusssitzungen an. Naja, und da fragt man sich natürlich schon, dass alles so gut ist, was da jetzt abläuft. Also ich habe den Eindruck, dass da noch Tritt gefasst werden muss. Und das gilt für den Ausschuss eben genauso wie für das Abgeordnetenhaus. Da ist vieles angekündigt worden, gerade im Bereich Rettungsdienst. Werden wir ja sicherlich noch im Detail heute auch ein bisschen drüber sprechen. Ja. Aber da bin ich schon ziemlich enttäuscht, wie die Legislaturperiode sich entwickelt hat. Da sind wir wirklich besser gestartet, weitaus besser gestartet als das, was jetzt passiert.
Wie war die Frage nochmal?
Wie war das mit dem Yoga-Kurs?
Ja, ne, es ist, also ich glaube, wichtig ist, dass man Abstand gewinnen kann und gewinnt. Die anderen Personen, Leute, die jetzt an Ämtern und Würden sind, die haben so ihren Stil, die machen es auch aus ihrer Sicht gut. Dann ist einfach der Punkt, dass man so als Außenstehender natürlich das auch ein Stück weit verfolgt, also auch nicht alles. Der Vorteil ist, Björn, hast du ja vergessen zu sagen, wenn das online live übertragen wird, kann man auch Pause drücken und einfach mal gehen aus dem Zimmer. Das war im Innenausschuss real.
Oder nicht Pause drücken und einfach gehen.
Ja, Mikro anlassen, einfach quatschen. Gab es ja auch alles im Innenausschuss, ne? Das ist schon sicherlich auch interessant, auch zu beobachten, auch wie die anderen das jetzt machen, definitiv. Aber ich sag's, will es mal so formulieren. Also wenn ich das jetzt von außen betrachte, auch die Politikbubble an für sich, verstehe ich auch, warum so viele Menschen Abstand von Politik gewinnen. Also dass es eben nicht die Themen sind, die wirklich einen hier vor Ort bewegen, sondern die Themen, die Politik bewegt und wo Politik insgesamt glaubt, es ist für sie jetzt gerade wichtig oder er hat einen Bürgerbrief gekriegt und deswegen ist es jetzt das Thema. Aber sich auf die originären Themen zu konzentrieren und Rettungsdienstgesetz ist ja beispielsweise eine Sache, es hat sich in der Sache vor einem Jahr im Grunde genommen nicht viel verändert, außer dass es irgendwie Ausnahme gab, um da eine Regelung zu treffen. Aber die Situation ist ja gleich geblieben und das Gleiche gilt, also die Situation, dass man sagt, es muss dringend gemacht werden, das Rettungsdienstgesetz, sozusagen jetzt der zweite Korb muss folgen und auch die Personalsituation und auch die Fragestellung, wann, wie oft eben Rettungswagen gerufen werden, die Belastung, die Einsätze und es ist so auch ein Problem in der Politik in Gänze, immer auf Themen zu hüpfen und zu springen und nicht mal durchgängig, wie so ein roter Faden. Wir hatten das ja vorhin mal so andiskutiert, das Thema Silvester, wo ich auch sage, Mensch, Leute, was ist denn jetzt eigentlich die Konsequenz aus dem letzten Silvester hier in Berlin? Und das, finde ich, gehört auf den Tisch, auch im Sommer und auch im Herbst. Und da geht, glaube ich, eine Menge verloren. Also an Vertrauen in Behörden, in Politik und diese ganzen Scharmützel, die sich da bieten in bestimmten politischen Bereichen, sind fern, ja, nicht jeder Realität, will ich nicht sagen, aber nicht unbedingt in dem Rahmen, wo man sagt, das habe ich heute auf dem Tisch stehen.
Also glaube ich, da hast du was ganz Wichtiges beobachtet, wenn man das also jetzt von der Meta-Ebene her betrachtet. Wir hatten uns ja zum Beispiel vorgenommen, und das war ja auch Stand im Abgeordnetenhaus, dass wir das Thema Rettungsdienstgesetz jetzt ganz als erstes in der Fortsetzung der Legislatur dann auf die Tagesordnung setzen. Ich meine, es ist ja gerade mal im letzten Sommer, also fast ein Jahr her, als es diese schlimmste Nacht des Jahres gab, 2022, wo es gar keine Rettungsmöglichkeiten quasi mehr gab, riesiger Ausnahmezustand. Und da hatten wir ja das Thema, also ich hatte es jetzt für die FDP-Fraktion auf die Tagesordnung im Innenausschuss gesetzt und eigentlich war das Ergebnis dieser ganzen Debatte, die sich dann entspann, auch eine Anhörung, da hat ja auch die DEFOIG teilgenommen. Wir haben das, glaube ich, sehr konstruktiv insgesamt auch mit der Regierung, auch mit der SPD-Fraktion im Innenausschuss diskutiert und das Ergebnis war dann ja immerhin jetzt dieser kleine Schritt, dass man gesagt hat, man flexibilisiert und strukturiert das ganze Besetzung der Einsatzfahrzeuge und eben auch Position des Leiters ärztlicher Leiter Rettungsdienst um. Aber dann war doch klar, da muss doch jetzt der nächste Schritt kommen. Also eigentlich waren sich alle darüber im Klaren. Und worüber diskutieren wir heute? Wir diskutieren über einen Queerbeauftragten, der Leute anzeigt. Wir diskutieren über Personalausweiskontrollen am Eingang von Schwimmbädern.
Und Radwege.
Radwege, ganz wichtig. Ja, die sind ja jetzt ganz schlimm. Ich meine, das sind ja, ehrlich gesagt, also ich meine, das sind natürlich Aufreger, aber das sind ja eigentlich nicht die Dinge, die wir strukturell in der Stadt lösen müssen. Ja? Und das ist eigentlich sehr schade, dass die Politik immer dieser Aufmerksamkeitsökonomie stärker folgt und sich nicht so sehr mit dem auseinandersetzt, was eigentlich wirklich auch mal ein paar Jahre lang vorangetrieben werden muss. Und hier war es ja wirklich nur ein Jahr. Vielleicht kommt das ja noch. Wie gesagt, ich sage ja euch, ich will jetzt nicht den Stab brechen über dem neuen Senat und über den neuen
Abkommen. Sind wir dir sehr dankbar.
Eben, wollte ich doch sagen. Also ihr habt ja Vertrauen verdient. Aber naja, also ich glaube, Tom, da ist noch Luft nach oben, auch bei der SPD-Fraktion.
Also vielleicht zur Information, Rettungsgesetz ist wirklich auch bei uns als wirklich ein großes Thema. Und Problem ist, die Informationen, die uns zur Verfügung stehen, heißt, wir fangen erst im September 2024 mit dem Entwurf der Änderung des RDGs an. Und dann gibt es einen langen Abstimmungsprozess, den kennt ihr viel besser als wir, mit dem Rat der Bürgermeister, und wer dann noch alle drüber, die Verbände müssen hören und die Lesung in die Ausschüsse an sich, Gesundheitsausschuss und die ersten Einschätzungen gehen davon aus, dass wir es in dieser Legislatur nicht hinkriegen. So waren die ersten Anzeichen, die wir jetzt bekommen haben, wo wir gesagt haben, das kann nicht sein, so lange können wir nicht warten.
Nee, ich glaube, das wird schon so kommen. Also ich sag mal, die Regierungsfraktionen und Senat werden gut beraten, das im Herbst spätestens ja auch einzubringen, also auch die Entwürfe dessen. Ne? Also die Koalition muss da was auf den Weg bringen. Außerdem steht es im Koalitionsvertrag zum einen. Und zum anderen, glaube ich, liegen wir beide mit der Vermutung nicht so falsch, dass die Opposition, also Linke und Grüne, sicherlich mit eigenen Entwürfen kommen werden. Mhm. Was mich nur eher bewegt, ist halt, das war ja auch der Punkt, den ich ja selber im Parlament vertreten habe, gesagt, naja, wenn wir es machen, müssen wir natürlich auch parallel die Haushaltsberatung mitdenken. Weil es hat ja Auswirkungen auf verschiedenste Bereiche. Und mein Ansatz war ja auch immer gewesen zu sagen, ressortübergreifend denken, weil das ist ja nicht eben Inneres sozusagen, trägt ja nicht allein nur die Hauptlast, sondern ob das Gesundheit ist, bis hin zum Thema Stadtentwicklung und vieles mehr, das Thema Hausarztpraxen und. Also ich gehe schon davon aus, dass das so kommt, aber wie Björn ja sagt, ne, das muss mit Schwung laufen, aus dem einfachen Grund, wir haben ja nächstes Jahr die Fußball-Europameisterschaft. Und das ist ja nun ein bisschen anders, als ob hier Rave, also Planet of Rave, Planet Dings, also Dings da, diese Party da öffentlich.
Gedöns.
Genau, der 63, ne, 62.
Ja, du siehst man nicht an, ne?
Naja, aber auch schön. Nee, und jedenfalls, also da steht ja ein bisschen was an, so, ne? Und ich meine, die Leute sozusagen in dieser ganzen Behörde, hauptamtlich, ehrenamtlich, die kann ja durch, 365 Tage. Und die gucken natürlich auf die Politik, die gucken aufs Parlament, die gucken auf die Behörde und sagen sich, sag mal, ihr habt doch das so und so gesagt, wann ist denn das? Und wann kommt denn das? Und deswegen auch natürlich in Richtung Gewerkschaften ist es wichtig, da klare Botschaften zu senden und zu wissen, zack, dann wird es angebracht, zack, dann ist die erste, zweite Lesung, dann Anhörung, Beschluss oder dritte Lesung und Beschluss, genau.
Eine geänderte Hausleitung oder die Hausleitung ist noch lange nicht die Arbeitsebene. Ja? Das beobachten wir, glaube ich, auch mit Sorge. Und mit dem RDG tatsächlich, das sind unsere Informationen, dass es wirklich zum September 24 erst ins Parlament gehen soll. Und das ist uns allen zu spät. Also nur mal da, die Berliner Feuerwehr hatte am vergangenen Samstag tatsächlich wieder die Zahl 0 RTW. Ja, also 0 Rettungswagen am vergangenen Samstag. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Berliner Feuerwehr sich aktuell eben diese RD-Abweichverordnung bedient.
Aber die Idee war doch, soweit ich weiß, um es plastisch zu machen, sich mit dieser leichten Veränderung Luft zu verschaffen.
Ja, genau.
eine Übergangszeit zu haben und in der Übergangszeit wird dann eben das Gesetz gemacht.
Richtig.
Das war ja eigentlich der Ansatz dessen und deswegen haben wir auch parteiübergreifend gesagt, nee, das ist ja auch kein Wahlkampf-Gedöns und Thema, wo man einfach mal raufhaut, sondern eigentlich müssen alle Seiten Interesse daran haben, dass es läuft. Ne?
Also Thema ist, ja, in der Innenverwaltung wird eine Projektgruppe gegründet für die EM24, die ja nur für einen kurzen Zeitraum ist, ne? Und danach braucht man das nicht mehr. Aber es wird keine Projektgruppe gegründet, zum Beispiel, die sich mit dem RDG befasst, in irgendeiner Art und Weise. Und da ist die Fragestelle von der Gewichtung her. Da würden wir als Gewerkschafter sagen, da sollte der Fokus schon nicht nur auf diese Brot und Spiele sein, sondern eben auch wirklich dauerhaft eben auf den Rettungsdienst.
Naja, aber das, was Tom gesagt hat, ist ja richtig. Das Ganze muss ja auch haushalterisch dann umgesetzt werden. Und das ist das Hauptproblem. Also wenn eben der Entwurf zu spät kommt für den dann laufenden oder den kommenden Doppelhaushalt, dann sind wir ja schon im nächsten eigentlich. Und ich glaube nicht, dass man den abbilden wird, aus einem ganz einfachen Grund. Wir sind ja in einer Haushaltssituation, wo wir jetzt nochmal mit dem aktuellen Doppelhaushalt im Grunde die Rücklagen auffrühstücken. Ich weiß, viele werden das nicht gerne hören, aber der aktuelle Haushalt ist kein Sparhaushalt. Und das wird auch Konsequenzen haben im nächsten Doppelhaushalt. Und das bedeutet also, wenn man dann sich die Frage stellt, dass man dann plötzlich priorisieren muss, da bin ich gespannt, wie dieser Senat priorisieren wird und ob er dann so priorisieren wird, dass man eben dann sagt, wir erreichen hier beim Rettungsdienst eben die Ziele oder ob er die Prioritäten nicht woanders setzt. Und ich befürchte, da wird man vielleicht das ein oder andere Versprechen, was man dann im Koalitionsvertrag sich einander gegeben hat, möglicherweise nicht mehr umsetzen können.
Ja, ich habe ja tatsächlich am meisten Probleme mit diesem 29-Euro-Ticket. Also meine persönliche.
Weil du es nicht kriegst?
Weil es kein Mensch braucht. Also ich finde das Deutschland-Ticket mit diesen 49 Euro toll.
Ja. Ich habe gesehen, die Bayern machen das jetzt auch. Ich dachte nur, wir sind so bescheuert. Das
Steuer-Ticket?
Ja, ja. Ist jetzt wirklich anscheinend auch dort. Ja, Wahnsinn.
Also weil das ist so viel Geld. Und ich finde jetzt 49 Euro, um durch die ganze Republik zu fahren, ist, finde ich, nicht übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, ohne es jetzt wirklich genau zu wissen, aber wenn ich wirklich noch weniger Mittel habe und mir das nicht leisten kann, gibt es trotzdem noch Vergünstigungen.
Aber ganz ehrlich, also ich fahre ja nun auch ÖPNV seit Jahren und ich finde es einfach nur noch unerträglich.
Also nicht uns
kurz, dieses, ja. Genau, also ob das jetzt diese Unpünktlichkeit ist, Züge ausfallen, permanent steht irgendwie Polizeieinsatz, wo ich denke, ihr schreibt doch nur aus Spaß rein, die Nasen. Und dieser Dreck, dieses hier Stinke, man kann sich auf nichts verlassen, weder BVG noch S-Bahn. Und dann sagt der Senat, wir geben euch noch 29-Euro-Ticket, so nach dem Motto, viel Spaß. Und das ist doch das eigentliche Problem, wenn die ganze Nummer laufen würde, BVG und S-Bahn, wo man sagen könnte, nun steigt doch endlich mal alle um und ihr habt tolle Taktzeiten rund um die Uhr, auch abends, die Ringbahn fährt durch im 10-Minuten-Takt, was auch immer, auch am Wochenende. Manchmal kommt man sich da in der Woche, als ob man irgendwie auf dem Land lebt, wo man weiß, oh Gott, die letzte S-Bahn, da gibt es nur noch einen Nachtbus. Ich meine, wir sind Hauptstadt. Das sind also Sachen, ja, auch die haben Personalmangel und Fachkräftemangel. Aber mit Verlaub, man kann dann auf diese ganzen teuren, lustigen PR-Nummern eben auch verzichten, auch die BVG-Kampagne, wenn man das Handwerk nicht kann und macht. Mhm. Und das war wahrscheinlich auch für die SPD-Wahl entscheidend. Man wirbt damit und im Grunde genommen läuft die ganze Laden nicht. Mhm. Fährt eher gegen die Wand, um es auf den Punkt zu bringen. Das zeigt so ein bisschen, klar, das eine, was man will, das andere aber, was Realität ist. Und das ist auch so ein bisschen manchmal der Spagat in der Politik, auch bei bestimmten Vorhaben oder bei dem Thema Rettungsdienstakademie. Ich meine, ich persönlich kenne das Thema seit 2008, es ist nichts passiert, genau. Seit 2008. Mhm. Also nicht wirklich, dass man sagt, das ist Gebäude, das Ding weihen wir morgen ein. Da müssen auch einige Bedenkenträger in Verwaltung, in Behörden und darüber hinaus mal auch sagen, nee, wir machen es ja nicht für uns, sondern wir machen es eigentlich für die Berliner Bevölkerung. Ja.
Wart ihr beiden beim Erlebnistag?
Beim Erlebnistag war ich dieses Mal nicht.
Okay, gut. Also war jetzt keine Forderung.
Ich war im Blub. Ach nee, es gibt es nicht mehr. Entschuldigung.
Ja. Aber wir waren im Blub, in der Tat. Wir waren bei der Nase, es war so warm.
Ich war mit der Familie unterwegs, aber ich habe euren Post geliked. Ja. Also. Ja,
stimmt, genau. Ja, ja.
Und du auch, Tom, habe ich auch
gesehen. Oh Gott, ich habe da gedrückt. Entschuldigung. Wir ziehen ja von einem Denkmal in ein neues Denkmal.
Echt?
Ja, das steht alles
noch. Also Museum?
Nein, das Gelände TXL steht unter Denkmalschutz, komplett. Mhm. Auch die Hangars, das Rollfeld, der Beton, alles. Wir dürfen doch nichts verändern. Also das war für uns auch wieder ein Aha-Erlebnis. Wir kommen da an und denken, und da darfst du nichts, null.
Ja, nichts Null kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich sag mal, selbst der Denkmalschutz erlaubt ja, also wenn ich das mal als Fachanwalt für Baurecht einwerfen darf.
Selbst ja, mit dem größten Engagement von uns.
Das, also vielleicht solltest du mal deine Handynummer durchgeben.
Wollte ich gerade sagen, ja, ich stehe zwar für klein. Also Scherz beiseite, es ist natürlich ein ikonisches Gebäude, ne? Das darf man nicht vergessen. Also, es ist ein Gebäude, was auch für Berlin sehr wichtig ist. Wir haben ja auch gesehen bei dem Volksentscheid für Tegel, wie viele Millionen, also mehr als 1 Million Menschen haben sich gewünscht, dass das Ganze als Flughafen erhalten bleibt. Aber jetzt mal ehrlich.
Ihr habt aber da verloren, ne?
Wir haben gewonnen.
Achso.
Ihr habt es nur nicht umgesetzt. Ja, und ich muss auch sagen, für mich ist es natürlich auch ein sehr wichtiger Flughafen und ich freue mich immer, wenn ich da bin. Also ob er nun in Betrieb ist oder nicht, ich gehe ja manchmal auch zum Fotografieren.
Fährst du da Fahrrad?
Also da laufe ich dann eigentlich eher zum Fotografieren, aber ich fahre mit dem Fahrrad hin. Ja,
so, das, ich habe gesagt, du fährst übers Wollfeld oder so.
Achso,
da darf man es ja. In Hamburg und Düsseldorf habe ich gesehen, das machen ja nur Klimaaktivisten.
Außerdem wollte ich doch gerade sagen, seit wann sind Wollfelder gesperrt? Ne?
Heute nur, ein bisschen politisch werden gerade.
Die Radschere gehört ganz in jede Satteltasche.
Ja. Mit der FDP muss man da rechnen,
ja. Kann man eine Dinge auch machen. Nein, das wollte ich jetzt hier nicht aufrufen.
Entschuldigung, ja.
Nein, aber wie gesagt, also ich bin dem Flughafen auch sehr verbunden und ich kann das schon verstehen, dass man also da beim Denkmalschutz besondere Maßstäbe anlegt. Aber das bedeutet natürlich auch, wenn man sonst keine vernünftige Nutzung hinbekommt und keine wirtschaftliche Nutzung, dann muss man natürlich auch beim Denkmalschutz da Kompromisse eingehen. Und ich denke auch, das muss eigentlich möglich sein. Also eine gewisse geistige Flexibilität traue ich selbst dem Berliner Denkmalschutz noch zu.
Na, da hat man Zweifel.
Also dann kann man ruhig mal klatschen.
und der ganze Bus hat geklatscht.
Ja, also nur ein Beispiel, also eine riesengroße Betonfläche, ja, und da sollen unsere Jungs üben. Und dann ist es heiß und wir haben gesagt, da müssen noch Bäume gepflanzt werden, damit man auch im Schatten so ein bisschen. Das ist nicht erlaubt. Der Beton, der da ist, steht genau gleichermaßen unter Denkmalschutz.
Das ist auch Zornmelschutz. Wie im Tempelhof, ne?
Ja. Ist irre.
Also man kann maximal Kübel draufstellen.
Aber es liegt vielleicht daran, weil wir so lange gewartet haben, bis wir dann Tegel nutzen konnten, oder?
Ja. Ich habe ja eine Hypothese, dass man einfach sagt, aber das setzt ja lieber unter Denkmalschutz, weil wenn wir anfangen da zu buddeln, was wir da finden, das wird viel zu teuer.
Das steckt vielleicht dahinter.
Ja. Das sagen auch Fachdienststellen, dass man da aufpassen sollte.
Ja, das stimmt auch.
Es finden ja gerade Sondierungsbohrungen statt. Ja,
für 2 Jahre, ne?
Weißt zwei noch? Jahre, da ist, ja, das ist
sehr aber da könnte lustig. Man eigentlich eine Golfanlage draus machen, oder?
Wenn danach du sagst, schon. Ja. Genau, weil ich glaube, alle 2 Meter, da ist praktisch so ein Mannequin mit so einer Bohrmaschine. Und
die bohren da Löcher.
Und die bohren alle 2 Meter eine Kernbohrung in die Landebahn. Das dauert 2 Jahre.
Weil die so langsam
bohren? Ein Mannequin und eine Maschine das machen.
Oh Gott.
Ja.
Ja. Haben wir kein Geld oder warum ich dauert das? Ahnung.
Also da kommen wir wieder zum 29-Euro-Ticket.
Ja.
Ja, wir geben es an der falschen Stelle, glaube ich, aus.
Das ist, glaube ich, immer ein Berliner Problem gewesen. Ja,
ja, also dieses mit dem 29-Euro-Ticket ist ein Politikum. Wir haben ja eben auch diese DKA, hatten wir ja auch gesprochen, Dienstkräfteanmeldung ist für uns ein großes Thema. Wir müssen wachsen, Rechnungshofbericht kennen wir alle, hatten wir auch schon mal davon erzählt, 1000 Leute fehlen.
Übrigens einmalig, ne, dass ein Rechnungshof sagt, die Feuerwehr braucht eigentlich mehr Stellen.
Ja, genau. Und der Stellenplan sieht halt nicht ganz so aus, wie der Bedarf, der angemeldet wurde. Dass es da immer Dissens gibt, das ist nicht neu.
Darf ich dir das Wasser reichen, Björn?
Kann er das?
Du kannst mir nicht das Wasser reichen, weil du hast nur naturell, ich brauche Medium.
Du brauchst Medium?
Ach, warte, pass auf, hier.
Weil du sowieso babbelst. Ich meine, babbeln machst.
Das stilles Wasser von Gorbatschow.
Ist nicht still, das ist Sprudel.
Das ist stilles Wasser von Gorbatschow.
Es ist kein russisches, also muss ich mir keine Gedanken machen.
Das hilft morgens, seinen Kaffee zu kochen mit stillem Wasser von Gorbatschow.
Kann man hier eigentlich hier das Leitungswasser nehmen oder... hier?
Für was? Zum Waschen?
Zum Kaffee? Spülen?
Also,
ja, das kann man hier.
Das kann man.
Okay, das ist ja schon mal viel wert.
Ja. Also, wir haben zumindest keine gegenteilige Meldung.
Ne? Und auch keinen Durchfall.
Ich frage ja nur. Also. Okay.
Wobei, man sagt ja, der Feuerwehrmann kann auch in Afrika aus der Pfütze saufen, wenn er auf einer Feuerwache gegessen hat.
Ich überlege gerade, auf welcher Feuerwache ich zuletzt gegessen habe. Ich glaube, es war ein Prenzlauer Berg, glaube ich. Aber da ist das Essen hervorragend. Ja. Also, Gruß an die Kollegen.
Was gab's sicherlich mit ganz viel Übertreibung. Gar keine
Nudeln natürlich. Nudeln mit ich glaube, es war mit einer.
Gulaschüssel, oder?
Nee, Bolognese, glaube ich, war es. Ah. Aber Kompliment an die Kolleginnen und Kollegen von da. Also, das war
ein Pinocchio-Teller.
Praktikantenteller, würde ich sagen. Kinderteller
Pinocchio, ja.
Ja, aber kochen können die wirklich. Also, das ist echt ein Knaller. Also, Hut ab.
Ja, aber es bleibt ja kaum noch Zeit dafür. Also das muss man sagen, das hat sich in den letzten Jahren wirklich auch dramatisch verändert, dass man da sich dann auch wirklich selber versorgen kann.
Ich habe es erlebt hier auf der Lehrerrettungswache, die letzte Hospitation, also wo die Schicht, die mit dem RTW unterwegs war, die haben morgens angefangen und kam 18 Uhr zurück und die haben hier nichts gefrühstückt und gegessen. Ja. Wo ich denke, meine Fresse, das ist unfassbar. Also ich sage mal auch zum Thema Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz zum einen, ne, aber auf der anderen Seite, wie viel eigentlich los war und ist, das wird ja jetzt wahrscheinlich nicht anders sein. Und das ist schon, vieles passiert ja, was die Öffentlichkeit ja nicht so mitbekommt. Ne? Wir kriegen ja eigentlich immer eher das Negative mit, manchmal auch positive Sachen, das stimmt. Aber da wurde ganz, ganz viel geleistet, ja.
Also ich wundere mich auch manchmal ein bisschen. Also immer, wenn ich mitgefahren bin und ich habe, also ich muss sagen, das, was manche beschreien, dass also da irgendwelche irregulären Pausen gemacht werden oder dass man absichtlich nicht zurückfährt und so, das habe ich also nicht erlebt. Ich habe eine Taktung erlebt, die war also außerordentlich anstrengend. Also selbst, also ich muss sagen, nach so einer Schicht, ja, war ich komplett durch. Also ich bin nach Hause und habe dann gedacht, also alter Schwede, und die machen das jeden Tag, ne? Also das ist schon aller Ehre wert, ja.
Dann eben genau diese, ich sag es mal, diese Möhre, die man ja dem Esel ständig vorhält, damit er weiterläuft, ja, eben Aufwuchs von Personal, dass wir mehr Leute werden, dadurch natürlich eine Entlastung erfahren. Der Rückgang der Einsatzzahlen hat sicherlich echt auch irgendwann seine Grenzen, ne, wo man sagt, mehr oder in dem Falle weniger geht nicht. Ich glaube, für die meisten ist es wirklich das Problem, in der öffentlichen Wahrnehmung, wer Glück hat, braucht in seinem Leben niemals einen Rettungswagen. Mit dem Bus oder Bahn fährst du jeden Tag. Deswegen magst du es mehr und nervt dich auch mehr. Im Durchschnitt ruft der Mensch einmal in seinem Leben den Rettungsdienst oder die Feuerwehr an.
Naja, aber das ist ja jeder dann. Also ich sag mal, wenn es der Durchschnitt ist, okay, ist fast jeder, nicht? Also
genau, mal. Aber halt nur einmal.
Aber wir haben ja auch Daueranrufer, ne? Das gibt es ja auch.
Natürlich gibt es auch, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf. Ne?
Diese, ja, doch, die dann auch bekannt sind.
High-Frequent-User, nennen diese, oder Super-High-Frequent-User, also
mit mehreren 10.000
Anrufen. Die wirklichen, ich glaube, ich müsste jetzt lügen, aber einen zweistelligen Prozentsatz der Alarmierung
im Jahr ausmachen. Wow, Wahnsinn.
Also die doppelt, dreifach anrufen.
Na, jeden Tag.
Kommen ja fast jeden Tag oder mehrfach.
Es gibt
mehrfach
Leute, die wirklich mehrfach am Tag den Rettungsdienst rufen, aus diversesten Gründen.
Müssen wir eigentlich ein Telefon wegnehmen, wa?
Ja. Das, also glaubt man nicht, dass noch niemand die Idee ausgesprochen hat.
Hätte ich mir jetzt aber.
Ja, also sei es von Kabel aus der Wand, also naja, also sei es drum. Also die Kollegen sind natürlich auch genervt, aber irgendwas steckt ja hinter dem Patienten. Und da sind wir wieder bei Versorgungsstrukturen, die es anderweitig nicht gibt.
Psychosoziale Probleme, ne?
Genau.
Ja. Naja, und ambulante Versorgung generell, ne? Also absolut. Das erlebt man ja auch immer wieder. Also ich habe auf den Touren viele Probleme dann auch natürlich mitbekommen, wo einfach Patienten waren, die ein Problem hatten, was eigentlich mit einer guten ambulanten Versorgung hätte abgefangen werden können. Nicht, das ist eigentlich nichts für einen Notdienst, also jetzt im engeren Sinne, sondern es sind eigentlich Dinge, die ein Fahrdienst oder eben eine KV eigentlich abfangen muss. Ja. Und trotzdem passiert das nicht.
Ja, und dann fragt mich mal nach dem Augenarzttermin. Ja,
ja, genau. Ja, genau. Du hast ja gerade Erfahrung
gemacht. Ja, das ist schon.
Genau, und du hast auch gesagt, also wenn es da nicht geholfen hätte, wärst du ins Unfallkrankenhaus gegangen.
Na, den Hinweis bekam ich dann von der Sprechstundenhilfe, da weil ich dann einfach mal mich interessiert da angebracht habe und gesagt habe, sagen Sie mal, dann was ist denn eigentlich mit den Leuten, die da Notfall sind? Naja, gibt es das Unfallklinikum da in Marzahn, Augenarztklinik, die ist spezialisiert, 24/7. Aber ganz ehrlich, ich habe das ja auch erlebt, ältere Dame, vielleicht Mitte 70, Anfang 80, die hatte ein dringendes Problem mit dem Auge. Und wenn ihr dann eben doch an der Theke da gesagt wird, nee, ist nicht, gibt keinen Termin, erst in 2-3 Wochen, dann sag ich mir schon, ich meine, die Jüngeren können mit dem Auto da mal nach Marzahn fahren, aber jemand, der da etwas älter ist, vielleicht oder alleine ist, genau, oder gehbehindert, das ist so menschenunwürdig. Plus diese Thematik gesetzlich und privatversichert, das kommt ja auch noch oben drauf. Das sind einfach so Dinge, dann darf man sich eben auch nicht wundern, warum 112 so penetrant benutzt wird. Es geht ja um das Gesamtsystem, das ist ja genau der Punkt beim RDG, dass man eigentlich ja, das ist ja nicht nur ein Mosaik, sondern das ganze Bild, das ganze Rad, was man drehen muss im Großen, damit es irgendwie auch wieder funktioniert.
Ja, wenn du fragst die Leute, warum haben sie nicht die KV gerufen, oder sagen, die habe ich gestern gemacht, hat 8 Stunden gedauert. Ne? Jetzt habe ich sie gerufen. Ja.
Genau. Da gibt es aus Österreich, aus dem Notruf Niederösterreich 144, die haben ein tolles Konzept entwickelt, die haben die Gesundheitsleitstelle für sich also etabliert. Und das ist dann so, dass wenn du da anrufst, wirst erstmal triagiert, bist du ein wirklicher lebensbedrohlicher Notfall?
Drücken Sie die 1188567.
Nein. Also da wird aber gefragt.
Eine ganz schwierige Zahlenkombination.
Merken Sie sich bitte folgenden Code. Und wenn dann klar ist, der ist Notfall, lebensbedrohlich, kriegt er sofort ein Auto. Okay. Wenn er aber nicht lebensbedrohlich ist, dann wird er weiter triagiert und kommt zu einer Schwester im Hintergrund. Mhm. Und die erfragt dann, welches Krankheitsbild man anruft und sagt dann, meine Empfehlung an Sie ist, innerhalb von einem Tag zum Arzt, innerhalb von mehrere Stunden oder es hat eine Woche Zeit. Ich besorge für Sie beim Arzt, beim Huber, besorge einen Termin. So. Dann tickert er das ein, dann kriegt der Patient einen Code, ja. Und mit dem Code kann er zu dem Arzt gehen und die Daten, die Leitstelle erfasst hat, hat der Arzt schon. Mhm. Und die können auch verifizieren, ist er da hingegangen oder nicht.
Warum geht es da und warum geht es bei uns nicht?
Bei uns ist der Datenschutz, der da im Wege steht anscheinend. Also es ist auch da in Niederösterreich so, dass die Rettungswagenbesatzung weiß auf der Anfahrt schon, welche Vorerkrankungen der Patient hat, weil die haben ELGA, die elektronische Gesundheitsakte.
Genau, insofern die Evaluation ist dadurch auch großartig. Die können halt wirklich gucken, bringt unsere Maßnahme was und sie sehen, wenn sie sagen, gehen Sie mit den nächsten 6 Stunden eben zum Dr. Huber, der weiß Bescheid, dann können die sehen, das wurde auch gemacht oder nicht und sehen einfach, dass. Und sie betrachten tatsächlich eben diesen Single Point of Contact. Wenn jemand halt diesen Notruf wählt, generell ihn wirklich zu einer Lösung zu führen und nicht zu evaluieren, sind wir zuständig und dann sagen, ist nichts für uns, auf Wiedersehen, kümmern sich selber drum. Sondern auch die haben es gemerkt, all die Wege haben die ja auch durch, da in Niederösterreich. Herr Schmolka heißt der, ne?
Schmolka.
Der hat auch neulich bei der Björn Steiger Stiftung bei dem Rettungsdienstkongress einen tollen Vortrag gehalten. Einfach den Patienten dann doch, den Anrufer als Kunden zu betrachten und sich selber als Servicedienstleister mit dem Ziel, ein Ergebnis einfach zu finden für den Anrufer, weil er erfahren hat, wenn ich es nicht mache, dann kommt er eh wieder. Über einen anderen Weg, mit einer anderen Schilderung.
Also diese Ideen, glaube ich, sind ja auch im Deutschen Bundestag angekommen. Diese integrierte Rettungsleitstelle oder integrierte Notfallleitstelle sind ja auch da diskutiert worden. Jetzt, glaube ich, vor 1,5 Jahren.
Was ist dann passiert?
Ich bin nicht ganz sicher. Also vor allem haben wir ja hier in Berlin jedenfalls die Entwicklung mit der KV gehabt. Wie positioniert sich die KV? Welche Leistungsfähigkeit hat sie? Und was kann sie gegebenenfalls tun? Dann wurde erst gesagt, naja, sie kann eigentlich fast gar nichts mehr tun. Nicht? Dann, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, habe ich da nicht verfolgt, wie der aktuelle Stand ist. Wie seid ihr da aufgestellt?
Also die haben einen Arzt quasi jetzt weniger in der Abfrage. Die hatten früher 2 Ärzte, die dann quasi den Patienten
reagiert
haben. Die können sich den nicht mehr leisten.
Ne? Das war die Aussage,
die können
das leisten. Ja. Naja, also
Sagen die.
Einfach so. Also genau. Sie kriegen die Leistung nicht vergütet.
Genau.
Das ist was anderes als leisten.
Naja, momentan, Sie sind ja selber für die Kosten aufgekommen, ne?
So. Ja.
Aber die KV verdient doch ordentlich Geld, oder sehe ich das falsch?
Ja, theoretisch verdienen, also naja, ja.
Ist doch mit Verlaub.
Ist so. Also da gab es auch einen tollen Beitrag bei dem Rettungskongress, wo der eine Professor sagte, also die KV ist bekanntermaßen kein
verlässlicher Partner. Das Thema Krankentransport. Also ich verstehe durchaus die Intention als solches ist mir erstmal, wir organisieren den akuten Krankentransport als KV-Leitstelle unentgeltlich. Und das seit Jahren, wo ich also immer noch wirklich mehr oder weniger mit Zettel und Stift und einer Leselupe telefonieren einen nach dem anderen ab. Das macht man seit Jahren. Das bringt mich natürlich schon in eine große Verwunderung, dass man nach Jahren vielleicht nicht mal an ökonomischere Systeme, also was Personalaufwand, Ressourcenaufwand, sagt, wir machen das mit dem Krankentransport, wir denken uns da mal was aus. Ja, man hat es so gemacht, hat gesagt, kostet mich irgendwie 2 Vollzeitäquivalente im Jahr, kriegen wir nicht bezahlt, die Leistung stellen wir ein. Haben sie gemacht. Fakt ist, dass die Berliner Feuerwehr diese Einsätze jetzt kompensieren muss. Und das seit Monaten. Noch viel spannender finde ich ist, es sind nicht die Alarmierung von der KV mit dem Stichwort Krankentransport in die Höhe geschnellt, sondern die sind sogar weniger geworden. Aber die Alarmierung mit Notfalltransport dringlich, und Notfall sind exorbitant gestiegen. Hypothese, weil die Feuerwehr hat sich natürlich auch einen Plan gemacht. So viel Krankentransport geht nicht. Ist nicht unsere Zuständigkeit, bla bla. Muss sich die Notfalls die Krankenkasse drum kümmern, der Patient selber oder weiß der Kuckuck wer. Das heißt, die KV ist dann die Einsätze doch irgendwie nicht losgeworden. Und jetzt kommen überraschenderweise mit einer zeitlichen Übereinstimmung viel mehr Stichworte mit der Prägung NT, NTD, Notfall bei der Berliner Feuerwehr an, die natürlich in die originäre Zuständigkeit der Berliner Feuerwehr gehören, die man halt nicht abweisen kann.
Zufall.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber vielleicht ist damit ja sowas gemeint wie kein verlässlicher Partner. Krankentransportleitstelle sollte ja eingerichtet werden in Verbindung mit dem DRK, aber das zieht sich wie Kaugummi. Der nächste Parameter sind die Hilfsorganisationen, die durchschnittlich pro Schicht ungefähr 10 Rettungswagen nicht mehr besetzen. Jede Schicht.
Hm. Ja, und dann die Diskussion, das war ja alles Rave the Planet, wo die Hilfsorganisationen erst alles abgelehnt haben, ja, sich verabschiedet haben, weil sie gesagt haben, das machen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ne? Malteser waren ja die einen, da hat man sich ja anscheinend ja auch abgesprochen, was ich mitgekriegt habe und dann auch noch rumgefummelt, war irgendwie nicht ganz sauber, muss man ganz klar sagen, das geht so auch nicht. Hilfsorganisationen haben auch eine Verantwortung, aber es ist eben alles aus dem laufenden Bestand. Ich meine, ne, die Leute werden ja irgendwie alle dreimal geteilt, die man eigentlich nur hat für verschiedenste Aufgaben. Berlin wächst ja weiterhin und Zuwachs und mehr Menschen hier. Und deswegen ist es eben wichtig, dass es systematisch ja auch funktioniert im System. Das Ende vom Lied ist ja, das wisst ihr ja besser, ist ja, dass dann Leute auch schlichtweg sagen, dann kündige ich oder ich gehe nach Brandenburg oder anderswohin oder mache einen neuen Job. Und was Björn auch gesagt hat, ist, und die anderen Systeme, ne, sozialpsychiatrischer Dienst und vieles mehr, also wo Leute einfach eine Versorgung brauchen, Unterstützung brauchen, auch das funktioniert ja auch nicht.
Dazu kommt ja auch die Hilfsorganisationen können sich ja das Personal nicht schnitzen.
Ja, also ja, klar.
Die hochqualifizierten Kräfte können sich das aussuchen, aber eben auch zu den Feuerwehren in Brandenburg, wo man sich natürlich auch entscheiden kann, na, wie viel möchte ich eigentlich an Chaos in meinem Leben? Naja, und wenn es das gleiche Geld gibt oder vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar ein bisschen mehr, ja.
Dann müssen wir vielleicht bei der Rennen dann. Ja, ehrendamtlich.
Genau.
Und natürlich.
Da ist ja der Punkt.
Da macht die FDP auch mit.
Ja, natürlich. Ist immer im Dienst der Menschen.
Da springt mir der das Herz aus.
Wollte ich gerade sagen, da sehe ich Manuel, der freut sich.
Ah, total.
Wie ein Cola-Keks irgendwie.
Ja, weil er recht hat, Tom.
Das ist doch nur, weil hier der Sauerstoff fehlt in dem Raum.
Ja, ist wirklich so, oder?
Sozialdemokrat.
Ja. Immer nah bei den Menschen.
Ja, niemand ist perfekt, Björn, oder?
Nein. Aber ich sag mal, gemessen an dem, was sein könnte, sind die beiden schon recht nah dran. Das muss man ja.
Ja. Auch am Mikro, ja.
Das meinte ich ja.
Ein bisschen in den letzten Tagen in der Tagespresse, weil wir gerade auch über Hilfsorganisationen und sowas gesprochen haben, die Ausschreibung der Notfallrettung an private Unternehmen. Was haltet ihr davon?
Ja, aus liberaler Sicht natürlich immer grundsätzlich guter Gedanke, aber wie gesagt, das, was ich eben schon gesagt habe, man kann sich eben auch die Leute nicht schnitzen und das Problem haben auch die Hilfsorganisationen. Letztlich ist ja nicht entscheidend, wie viel RTW wir theoretisch haben, sondern wie viel PS und wie viel Hilfsleistung wir auch tatsächlich auf die Straße bekommen. Und da habe ich so meine Zweifel, ob dieses Konzept geeignet ist. Ich erwarte mir schon messbare Ergebnisse, ja, und wenn diese messbaren Ergebnisse jetzt nicht eintreten, dann muss man sich auch die Frage stellen, ob man dann nicht doch strukturelle Entscheidungen langsam fällen muss, weil das ist ja immer die Rekursion. Genau die Frage haben wir uns ja im letzten Sommer gestellt. Und ich glaube, die DEFOIG war da ja auch ganz vorne mit dabei. Ihr habt immer gefragt, eigentlich müsste man ja da mal rangehen, was ist Aufgabe eines Rettungsdienstes und was sind eigentlich die Kernaufgaben, die eine Berliner Feuerwehr leisten muss und wie kann man gewährleisten, dass eben alles, was nicht diese Kernaufgabe ist, dann eben durch andere Organisationen oder andere Organisationseinheiten geleistet wird. Genau. Und ich glaube, diese Frage muss man sich jetzt stellen oder muss auch die Innensenatorin sich jetzt langsam stellen. Ich glaube, ohne strukturelle Überlegungen wird es nichts werden. Wir haben ja jetzt im neuen Feuerwehrbericht auch wieder gesehen, es gibt wieder einen Aufwuchs. Nicht? Man hat ja schon gedacht, wir sind jetzt langsam mal am Maximum angekommen, aber das geht ja immer weiter und es ist ja absehbar, dass immer mehr, man kann dem ja nicht immer mehr Mensch und immer mehr Material hinterherwerfen. Wir müssen uns ja irgendwann mal überlegen, wie gestalten wir dieses Gesundheitssystem, sodass wir eben niederschwellige Angebote machen, wo eben nicht die Notfallrettung jedes Mal gefragt ist.
Naja, also man muss eben doch gucken, dass die Dauerbelastung auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitssystem natürlich das allergrößte Problem auch ist. Mhm. Ne? Also wir sagen, das ist ja jetzt schon wie Hamsterrad, und ob das Krankenhäuser sind, auch Arztpraxen oder eben Feuerwehr und Hilfsorganisationen und Freiwillige, die laufen ja jetzt alle insgesamt schon auf dem Zahnfleisch. Und und wie gesagt, es ist nicht nur in Berlin, auch anderswo wie eine Selbstbedienungsmentalität, wie ein Callcenter. Ich rufe 112 an und sie kommen, und der eine oder andere weiß sowieso, dass sie eh kommen müssen. Sie können mich nicht abweisen. Also diese Mentalität und dieses Denken sozusagen auch in Teilen der Gesellschaft, nicht bei allen, aber es gibt ja eben auch Leute, die es eben sehr gerne bewusst machen. Da fehlt erstens die Sensibilität, das Verständnis und so weiter und so fort. Und das andere, ich sag mal, es ist schon richtig und wichtig, Scheuklappen zur Seite zu legen und zu gucken, wie ich mit Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen oder auch Privaten da was aufs Gleis setzen kann. Aber, wie du eben gerade gesagt hast, Björn, der Punkt ist der, eine Torte kann man ja nicht irgendwie endlos teilen. So, die Stücken werden dann leider kleiner. Da guckt Björn ganz traurig, aber also die ist ja irgendwann aufgegessen. So. Und deswegen ist es eben auch sozusagen mit diesem ganzen Bereich so. Ne? Also man kann ja dann nicht jemanden fragen, der hauptamtlich Feuerwehrmann ist, noch ehrenamtlich im Präventionssport irgendwo unterwegs und dann irgendwie noch ganz privat noch da irgendwie noch bei einer privaten Organisation Rettungswagen fährt oder irgendwas. Also will sagen, dass irgendwann kommt es dann automatisch an Grenzen. Und es geht eigentlich wirklich um diese ressortübergreifende, systemische Frage, wie geht man damit um, wie teilt man das auf, oder, ich will es mal ganz auf den Punkt bringen, man packt alles auf den Tisch, schiebt es zur Seite und sagt, dann setzen wir uns mal neu hin.
Das ist ein interessanter Ansatz, den du sagst, aber tatsächlich habe ich meine Schwierigkeit, dem Anrufer, dem Bürger letztendlich vorzuwerfen, ja, dass er es sich vermeintlich leicht macht. Das hast du so nicht gesagt, aber wenn wir weiterhin dieses segregative Denken der Verantwortlichen haben, die KV denkt für sich, die HIOS denken für sich, die Feuerwehr denkt für sich, schau hin, wo du willst, und wir kommen nicht zueinander. Und das ist genau, glaube ich, in die Richtung, was, also interpretiere ich jetzt mal, Björn, was du gesagt hast. Es muss eine Entscheidung getroffen werden. Es muss einfach mal jemand sagen, ihr macht das jetzt. Jeder denkt im Grunde genommen in seinem Bereich. Er ist sein Fürst in seinem Reich.
Oder Fürstin.
Oder Fürstin.
Mit Gendern.
Innen. Total, innen. Ja, absolut.
Ja, lass uns Fürstis einfach.
Fürstis. Auch Fürst oder Fürstens. Dass sich da wirklich nur auf seinen eigenen Bereich konzentriert wird und an der Zusammenarbeit, also wir sehen jetzt nicht wahnsinnig eine Entwicklung.
Gar nicht.
Und das, was du sagst, und das war auch aus diesem Rettungsdienstkongress, Björn Steyer Stiftung, wie würden wir einen Rettungsdienst aufbauen oder eine Gesundheitsversorgung, wenn hier eine Wiese wäre? Mhm. Und wir würden sagen, lasst uns eine Stadt für 4 Millionen Menschen bauen, mhm, und wir müssen einen Rettungsdienst, einen Gesundheitsversorger organisieren. Lass es uns mal wirklich komplett neu denken. Das können wir nicht beobachten.
Also ich glaube, der Ansatz der Steiger-Stiftung, dass man also sagt, man schafft auch eine Resilienz in der Bevölkerung jetzt, also man fängt praktisch an, das macht die Björn-Steiger-Stiftung ja ganz vorbildlich, auch an den Schulen, ja, mit diesen Rettungs- oder Erste-Hilfe-Tagen. Aber das ist natürlich auch eine Grundlage dafür, dass eine Gesellschaft funktioniert. Ja, also nicht nur, dass man eben Zuständigkeiten definiert oder eben sagt, nicht jeder macht seins, das ist ja genau das, was wir nicht wollen, sondern wir wollen, dass es ein Begreifen einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe gibt und dass eben jeder ein bisschen dazu beiträgt, der in diesem System Leistungen erbringt und eben ja ein gesellschaftliches Klima wieder zu schaffen, wo das funktioniert. Das ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe, gerade jetzt in Deutschland, wo man eigentlich das Gefühl hat, dass es eher in die andere Richtung geht. Also es geht eigentlich eher in die Richtung, dass jeder momentan sich eher rauszieht und sagt, ne, also wer will schon heute für sein Land kämpfen? Wer will nach 5 Uhr noch arbeiten? Wer will eigentlich irgendwas machen, was er eigentlich gar nicht machen muss, sondern was eigentlich der Kollege machen müsste, aber der ist halt jetzt nicht mehr da? Und das sind so die Überlegungen, die ich momentan eher in der Gesellschaft sehe, dass man also immer mehr sich zurückzieht auf den eigenen Verantwortungsbereich und den auch immer kleiner definiert. Mhm. Das ist ja ein ganz riesiges Brett, was man, glaube ich, auch kulturell wieder bohren muss. jetzt auf die kleine, auf das ganz kleine Problem Rettungsdienst gemünzt, glaube ich, Lars und Manuel, ist schon richtig, dass man jetzt auch gucken muss, wie gesagt, weg von diesem Zuständigkeitsdenken und weg von diesem Wegdrücken von Verantwortung und eben, das muss ja auch für die Schnittstelle zum Gesundheitssystem wieder gelten. Und das ist, glaube ich, ein Hauptproblem, was wir momentan haben, dass wir da einfach jetzt seit Jahrzehnten auch nicht mehr vorankommen.
Eine Krankenkasse.
Und das, was Tom eben angesprochen hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob denn mit der einen Krankenkasse, ob uns das jetzt wirklich helfen wird.
Ja, aber man kann bei euch auch zuzahlen, aber es wäre da was. Ja.
Aber da muss man doch sagen, es ist so notwendig. Eigentlich müssen doch alle politischen Player, also, oder ich sag mal alle ernstzunehmenden politischen Player, begriffen haben, dass das jetzt eigentlich kein Bereich mehr ist, wo man Spielchen spielen kann. Und deswegen fand ich es eigentlich so gut, dass wir im Abgeordnetenhaus im Februar, also Januar, Februar, diese Einigkeit hatten beim Rettungsdienst,
ja,
dass man wirklich jetzt gemeinsam arbeitet und dass man gemeinsam vorangeht und dass man das Ding eben jetzt zu Beginn des Jahres dann wieder auf Spur setzt. Und ich bin ehrlich gesagt ganz schön erschüttert, dass das nicht gehalten hat und dass wir uns jetzt über lauter Blödsinn unterhalten und in den großen Fragen nicht mehr vorankommen.
Ich fand es tatsächlich bewegend, diese Zeit, der wo man sagt, alles klar, eine Marschrichtung.
Die Zeitenwende. Fürs RDG.
Ja. Also mit diesem, tatsächlich würde ich mir dann auch mal wünschen, dass es jemand auf den Tisch haut, auch wenn unser Bundesscholz Lakanz nicht ganz so gerne sagte, das tut dem Tisch nicht gut, tut der Hand weh. Das braucht es an der Stelle, glaube ich, eben. Also zumal, wenn man beobachtet, dass sich keiner bewegt. Ne? Wir haben andere Parallelen auch gezogen. Das ist ja schön, wenn man jeden wirken lässt, bis er sich selber entdeckt. Aber wenn wir sehen, dass wir im Grunde genommen, dass die Leute ins Feld gehen und keiner zurückkommt, dann muss man mal sagen, dann, lieber General, überleg mal deine Taktik, ob die so passend ist. Ja. Das RDG ist ja da auch die Chance zu sagen, wir nehmen die KV da mehr in die Pflicht.
Und. Oder übrigens auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, DLRG. Wenn ich so noch in Erinnerung habe, dass sie keine Kohle kriegen vom Land, so richtig unterstützt werden und wichtige Arbeit leisten, übrigens auch für die Feuerwehr und die Freiwillige. Ja. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, das kann doch verflucht nochmal nicht der Fall sein. Und wenn sie dann irgendwelche Zuwendungen kriegen, irgendwie gemessen an 93, 95 sozusagen, da ändert sich nichts. Das sind so Sachen, das geht nicht. Und daran erkennt man ja eigentlich die Dringlichkeit und die Notwendigkeit und dass das Rad auch bei der Feuerwehr und Freiwilligenfeuerwehr nicht stehen geblieben ist, sondern man fordert tagtäglich ab. Also ich sag mal, ob das jetzt Thema Katastrophenschutz ist oder Großlagen sind, was auch immer, das kann ja tagtäglich etwas passieren. Und Berlin schrammt ja jedes Mal an diesen, sag ich mal, Anführungsstrichen Unglücken zum Glück, ja, vorbei. Aber irgendwann geht's halt nicht mehr. Und ich weiß, die FDP, Björn hat's ja gemacht, das Thema zum Thema Brandschutzerziehung, ne? Also sozusagen das Thema Prävention. Ich glaube auch die neue Bildungssenatorin will da jetzt ran und macht was. Aber ganz ehrlich, wir diskutieren da schon sehr, sehr lange drüber. Und ehe das so zarte Pflänzchen dann anfängt zu wachsen, dann vergehen Jahre und die nächsten Schülerinnen und Schüler machen dann Abitur.
Also, ja, absolut. Und wie gesagt, bleib ja auch dabei, auch bei der Bildungssenatorin, deswegen ändert sich die Arbeitsebene erstmal nicht von jetzt auf gleich.
Genau.
Bis es im kleinsten Büro angekommen ist, dass sich da auch jetzt was tut und dass sich die Hausleitung auch verändert hat. Und diese Bewegungslosigkeit im Doing halt, ne? Also dieses, es geht nichts an der also du sagst die Überbelastung. Ich nenne mal einen Satz, den ich gehört habe. Bei den Sonderfunktionen ist die Berliner Feuerwehr am Arsch. Also wir haben vorhin über die RD-Abweichverordnung gesprochen. Damit kriegt die Berliner Feuerwehr fast 100% der Rettungswagen in den Dienst. Aber wir haben ja keine Zellteilung gemacht vorher, sondern es ist natürlich Personal aus der Brandbekämpfung. Und in der Brandbekämpfung sind auch die Sonderfunktionen hinterlegt. Ne? Die Höhenrettung war letztes Jahr ein Thema. Jeder erinnert sich noch, wir waren eine Zeit lang außer Dienst hatten in Berlin. Aber wir haben den Atemschutz, Notfallteam und so weiter und so fort. Da gibt es kaum noch Möglichkeiten, sich zu qualifizieren, sich fortzubilden, zu üben, zu trainieren. Du hast die Fachleute, die schon qualifiziert sind, eventuell versprengt eben durch die Wanderei, eben um die Fahrzeuge zu besetzen. Also hättest du da jetzt, sag ich mal, einen Einsatz mit Bereich chemischer Stoff oder sowas, glaube ich, hätten wir ein Problem. Das ist so schon schwer duldbar, wenn überhaupt nur durch die Krisenlage im Rettungsdienst. Aber im Hintergrund muss einfach die Maschine dann rollen, um diesen Zustand wieder aufzulösen. die Brandbekämpfung ist halb am Arsch und die Sonderfunktion, also das teile ich, die Meinung teile ich, sind total am Arsch.
Ja, wir haben es ja gesehen, auch Grunewald, ne, der Brand, wie viel Kräfte das bindet und wie lange das ging. Ne? Also ich meine, das ist ja eben der Punkt. Man kann ja vieles gar nicht planen, aber deswegen ist es ja total wichtig, sozusagen im Vorfeld auch Katastrophenschutz. Der kostet richtig viel Geld. Man ist froh, wenn man ihn nicht braucht, aber wenn was passiert, ist man froh, dass man ihn hat. Also man muss vorhalten und genauso auch dieses Thema Üben, das Thema Fortbildung, wo ich mir sage, klar, das aufgrund der Einsatzzahlen ist es ja in vielen Bereichen nicht mehr machbar und umsetzbar. Und genau das ist ja so ein bisschen die Thematik, ne? Also die Stadt so aufzustellen, also gerade Hauptstadt und auch ihren Funktionen, bis hin jetzt auch zur ganzen Thematik mit der Hitze, ne? Also die ganzen klugen Ratschläge, die jetzt kommen, dass wir jetzt Jester vielleicht jetzt einführen und andere Sachen. Aber ich meine, zum Glück haben wir jetzt nicht den Köpenicker Forst oder anderswo, wo es jetzt mal großflächig brennt. Wir haben das Thema Hydranten in Wäldern. Also wir haben eigentlich ganz, ganz viele Themen, wo wir sagen müssen, da müssen wir uns besser aufstellen, breiter aufstellen. Es kann passieren, man muss Prognosen machen. Darum ist es eben auch wichtig, dass der Senat in Gänze, das vorher die Regierende war und jetzt der Regierende, dass die einfach begreifen, das ist eben kein Bereich, wo man einfach sagt, wir sparen uns das mal, sondern das ist eine Investition in die Zukunft und es ist eine Investition in Sicherheit, die man definitiv braucht.
Also ich fand ja den Gedanken ganz spannend, dass man sagt, wir versuchen mal eine attraktive eigene Rettungsdienstlaufbahn zu schaffen.
Total.
Ja. Das war ja auch eine der Überlegungen, fand ich, die durchaus kreativ waren, die auch im letzten Jahr dann aufkamen. Und das sollte ja jetzt auch eigentlich schon diskutiert werden. Ich glaube, das wäre schon eine Überlegung wert, dass man mal guckt. Ich glaube, es gibt viele, die sich vorstellen könnten, eben so eine weiße Laufbahn quasi anzustreben, wenn man eben da auch Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterqualifizierungsmöglichkeiten hat. Und eben dann sich auch auf diesen Bereich konzentrieren kann. Und das würde uns doch in vielen Bereichen entlasten und vor allem würde es uns bei der Brandbekämpfung ein bisschen entlasten. Da wundert es mich, dass so wenig kommt. Auch die Gespräche, die ich geführt habe an der Feuerwehrakademie, die Überlegungen sind ja schon längst auch im letzten Jahr gemacht worden. Und an sich muss man doch nur mal den Weg weitergehen und muss sich jetzt überlegen, wie wir als Land Berlin da vorwärts kommen können und was wir tun müssen. Die Überlegungen müssen ja jetzt eigentlich schon in der Umsetzung
sein. Ja, vielleicht auch Impulsgeber sein, mal bundesweit. Ja. Also das ärgert mich auch so ein bisschen in der Berliner Feuerwehr. Ich meine, es ist ja hier nicht nur Forschung und Löschfahrzeug, sondern Impulsgeber sein für Entwicklung in dieser Gesellschaft. Und da reicht es eben auch nicht nur zu sagen zum Thema Prävention und Übergriffe auf Einsatz- und Rettungskräfte, sondern eben genau diese Themen in den Blick nehmen, damit eben nicht die Welt über Berlin lacht, hätte ich was gesagt, sondern dass man auch staunt und sagt, ein kluger Ansatz, tolle Idee, dieses Modell aus Berlin nehmen wir mit. Auch mal größer denken und sowas mit so einer Laufbahn beispielsweise oder ich sag mal andersrum, wie wollen wir denn Menschen erreichen, die in diesen Beruf einsteigen wollen, sollen, damit sie eben nicht nach 5, 6 Jahren kündigen oder die Ausbildung schmeißen. Das Thema Alters, Lebensarbeitszeitverlängerung und sowas, wo man denkt, das sind ja alles so Debatten, die ja auch viele verunsichert haben und die gesagt haben, wie, ich soll jetzt hier nochmal 3 Jahre rauflegen, obwohl ich hier mit einem Löschfahrzeug unterwegs bin, tagtäglich oder RTW.
Also ich fand es eigentlich ganz gut, dass man diese Strategie 2030 gemacht hat. Jetzt nicht, weil die Ergebnisse besonders toll waren, aber...
Wo ist die eigentlich hin?
Keine Ahnung, aber okay. Also ich wollte es eigentlich immer mal auf die Tagesordnung im Innenausschuss setzen, aber dazu ist nicht mehr gekommen.
Hättest du mal.
Hätte ich.
Erst nicht zur Wiederholungswahl gekommen.
Jetzt ist zu spät. Nee, aber mal Scherz beiseite. Ich meine, dass man sich die Überlegungen macht, wie soll eigentlich unsere Behörde in 2030 oder in 2045 aussehen oder wie soll Berlin oder ein Rettungsdienst in Berlin im Jahr 2050 eigentlich aussehen?
Aber also es sind eben nicht nur bunte Bildchen und Grafiken.
Genau,
es
muss in die Umsetzung auch gehen.
In die Umsetzung. Ja, aber auch die Freiwillige voll mitdenken. Ich, wenn ich weiß, über diese ganzen Erstellung dieser neuen Organigramme dieser Feuerwehr und man die Freiwillige Feuerwehr sozusagen auch noch vergisst im Grunde genommen und das Anhängsel wird von irgendetwas, das geht schlichtweg nicht. Das ist eine Missachtung des Ehrenamtes. Und alleine auf so eine Ideen zu kommen und das als Gesetz zu sehen, das sagt sehr viel aus über die handelnden Personen. Und das empfinde ich als absolut falsch und fatal, weil da genau dieser Eindruck entsteht, da wird irgendwas entschieden. Das, was du sagst, eine Strategie zu haben, ist total richtig und klug. Daran kann man arbeiten und kann auch Flöcke setzen. Aber was mir so ein bisschen fehlt, das habe ich auch im Parlament drum geworben, weil ja immer die Frage war, ob wir das nicht teilen oder das andere zur Gesundheit geht, beispielsweise die Notärzte, wo ich auch mal gesagt habe, ne, das ist ein Label Berliner Feuerwehr. Und ich finde, eigentlich müsste man dieses Label Berliner Feuerwehr renovieren. Sanieren wäre jetzt ein bisschen heftig, aber also ja, vielleicht beides, sanieren und renovieren. Aber dass man sagt, da ist ja schon was da, aber wir wollen die sozusagen modern entwickeln. Das hat was auch mit Wertschätzung zu tun und nicht vertrösten, sondern auch etwas geben, wo man sagt, das ist jetzt nicht nur, das kriegt ihr mal hier so ein bisschen und seid dankbar, sondern da tut der eine Gruppe etwas für die Gemeinschaft.
Also man muss ja auch zugestehen, es ist ja nicht alles immer schlecht, ja, was diese Regierung gemacht hat, auch hier von der FDP-Fraktion.
Für den Satz bin ich dir sehr dankbar.
Ja, wollte ich doch sagen. Also ja. Jetzt kann ich dir ja sagen.
Danke. Jetzt
wo wir beide draußen sind.
Ich möchte das auch schriftlich das verbreiten.
Nein, ich glaube, was sich getan hat an Qualität auch in der ärztlichen Versorgung, das ist schon alle Ehre wert. Also ich glaube, dass die Berliner Feuerwehr da schon einen irren Schritt nach vorne gemacht. Also ich muss sagen, das fand ich sehr gut. Also das zeigt, dass die Berliner Feuerwehr eben durchaus in der Lage ist, wirklich Herausragendes zu leisten, ja, und sich auch von innen heraus zu reformieren. Und das sollte uns eigentlich Leitbild sein, auch in anderen Bereichen, diese Kraft, die eben auch von den Beschäftigten ausgeht, dass wir diese Kraft auch umsetzen und in Reformen investieren. Und es ist einfach schade, wenn wir eine politische Leitung haben oder manchmal vielleicht auch eine Behördenleitung haben, die diese Kraft nicht freisetzt, sondern die eben so ein bisschen desinteressiert, bräsig oder eben, ja, wir kommen da schon irgendwie durch. Nee, die Berliner Feuerwehr muss eigentlich, das heißt, also Tom muss ich ja auch beipflichten, da muss eigentlich die Berliner Feuerwehr Maßstäbe setzen in allen Bereichen. Wir sind halt die größte Feuerwehr. Und wir müssen eigentlich vorangehen.
Ja, generell kostet Sicherheit Geld. Ne? Du hast es ja gesagt, Tom. Ja. Und da muss man sich dann irgendwann auch die Frage stellen, wenn ich weniger Sicherheit will oder kein Geld habe, dann muss ich das halt auch sagen. Letzten Endes besteht eben diese abstrakte Gefahrenabwehr immer aus dem Vorhalten von Material und Personal, ob es jetzt gebraucht wird in dem Moment oder nicht. Alle verstehen wir das, wenn wir einen Feuerlöscher in einem Treppenhaus haben, weil das gesetzlich vorgeschrieben ist, dass es okay ist. Und das gehört dahin. Keiner würde auf die Idee kommen, nur weil es da 10 Jahre in einem Treppenhaus nicht gebrannt hat, zu sagen, der Feuerlöscher ist dort überflüssig. Oder dann,
es gäbe bestimmt jemanden,
der das sagen bestimmt würde. Jemanden.
Präventionsparadox,
nicht? Ja. Weil er da hängt, brennt dort erst gar nicht. Das ist eine interessante Theorie. Aber so ist es. Also das Ding kostet Geld, wie ein Rauchmelder, der nie piepst, wunderbar. Aber das kostet Geld, muss man installieren, hat seinen Sinn. Wenn man das nicht haben will, dann soll man sagen, ich gehe die und die Risiken ein, ich ziehe die und die Konsequenzen. Und dann wäre es wenigstens transparent. Und ich glaube, das machen wir einstweilen nicht. Ich glaube, dass das Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen der Berliner Feuerwehr eben in echte Verbesserungen nicht gänzlich am Boden ist, sondern klar, wir als Gewerkschaft, wir versuchen natürlich eben auch durch das, was wir tun, natürlich zu Ergebnissen zu kommen und diese einfach auch zu zeigen. Ey, wie du sagst, Björn, ist nicht alles schlecht. Wir haben auch Erfolge erzielt, aber sind wir am Ende? Na, noch lange nicht. Und das ist schwer, dieses Vertrauen wirklich, also zum einen aufzubauen. Und das klitzekleine, dieses zarte Pflänzchen, was da ist, auch am Leben zu halten.
Also ich fand es super schön. Es gibt so ein paar Sachen, an die ich mich immer gerne erinnere. Also zum Beispiel die Aktion nach Silvester, wo ein Neuköllner Unternehmer, also der jedenfalls dann die Feuerwehrleute eingeladen hat, bei sich dann, ich glaube natürlich nicht kostenlos, weil das darf man ja nicht, Feuerwehrleute kostenlos
essen. Da kommt die Innenrevision, glaube ich.
Genau, dann wird man gleich, das ist dann Beamtenbestechung oder sowas. Aber der immer, also der einfach gesagt hat, als Zeichen der Wertschätzung, lasse ich einfach die Feuerwehrleute. Also fand ich eine ganz tolle Aktion. Das werde ich auch immer, also bei mir, also wird immer eine der Aktionen bleiben, an die ich mich auch aus meiner Wahlperiode dann erinnern werde, ja. Also das hat mich unheimlich beeindruckt.
Ich erinnere mich an eine Aktion bei dir im Innenausschuss, das war aber wahrscheinlich noch länger her, wo du immer zum Feuerwehrjahresbericht dann immer so ein Plakat hochgehalten hast, ne? Erinnerst du dich
das,
dran?
Ja, das war...
Da waren wir beide noch jünger. Aber ich erinnere mich sehr dran. Hinten links saß die FDP und es blendete die Sonne und Björn Jotze kam mit so einem Plakat, mit so einem Transparent, der hat auch noch Sachen angehabt und dann hat er das Ding nach oben gehalten und dann hat er nochmal gesagt, ich glaube unter Körting war das, ich weiß ja nicht, war die das FDP da auch drin?
Ja, ja, das muss 2006 gewesen sein.
Ja, genau. Und dann hat Björn immer so ein Plakat, so ein großes...
Was ja, du musst jetzt aber auch sagen, konnte. Was drauf war. Da stand ja nicht nichts. Irgendwie, Körting ist doof. Ja.
Nee, sag mal, was stand da?
Da waren die Eintreffzeiten Postleitzahlen scharf mit grün, gelb und rot. Mhm. Und ratet mal, wie die Karte aussah.
Rot.
Rot.
SPD, rot.
Wie die SPD, genau. Das passt doch.
Ja. Das hat er mal gezeigt, auch damals im Innenausschuss.
Nur später habe ich dann die Zahlen nicht mehr bekommen. Erst haben sie es noch beantwortet, auch Postleitzahlen scharf. Irgendwann haben sie dann gesagt, der Verwaltungsaufwand ist zu hoch, um das noch darzustellen. Aber es war wunderbar.
Du kennst ja auch die Problematik mit dem Hospitieren, ne? Dass man das ja dann am Ende so ein bisschen unterbieten wollte.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Aber ich meine, du hast ja auch, Tom, du hast es ja noch erheblich weitergetrieben als ich zum Beispiel. Also.
Ja, also warum? Nee, wieso?
Ja, also ich meine, deine Frequenz hat kein anderer Politiker erreicht. Ja, alle Achtung.
Doch bin ich auch so alleine.
Eben. Ich hoffe nicht erst jetzt. Ja.
Na, ich habe die FDP noch als Rettungsanker.
Immerhin sitzen wir hier noch zusammen, ne, auf unserem Balkon.
Ja, genau, noch.
Nein, also diese Aktion nach Silvester, Omar, auch als tollen Typen wirklich kennengelernt, der diese Aktion gemacht hat, denke ich mal, das war. Und wir haben uns ja öfter schon auch ausgetauscht, auch im Laufe des Jahres. Erst vor 4-5 Wochen war nochmal eine Sendung am Karl-Marx-Platz im Morgenmagazin, wo es nochmal explizit um diese Silvestergewalt ging und in der Analyse, aber natürlich auch ein Stück weit Geschwafel um die Analyse drumherum, dass man kaum stigmatisierungsfrei über Problematiken diskutieren oder sehr schwer darüber diskutieren kann. Ja, Volker Beck hat dazu was sehr Interessantes geschrieben.
Mhm, was denn?
Was soll ich? Ich müsste dich raussuchen.
Mhm. Wir haben Zeit, wir bleiben sitzen oder kleben uns fest.
Aber wir können, während du suchst, also Tom, um das nochmal aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, ne, wenn man also denkt, mit welcher Vehemenz die CDU noch im Wahlkampf dieses Thema Silvester bearbeitet hat. Wir erinnern uns an diese Vornamendebatte. Mhm. Ja. Und wie wenig da jetzt kommt, das finde ich schon.
Pustekuchen.
Finde ich schon erstaunlich.
Das ist halt das Problem, sage ich mal, man kann es ja machen im Wahlkampf, weil es um Prozente und Stimmen geht. Aber letzten Endes hilft es ja den Parteien in Gänze nicht. Ne? Und ich sag mal, was ich sehr vermisst habe, war eine Versachlichung der Debatte. Und die war natürlich im Wahlkampf, in der heißen Wahlkampfzeit nicht mehr möglich. Und was ich eben genauso bedauerlich finde, ist, dass sozusagen jetzt auch im Nachgang die tatsächliche echte Auswertung über Repression, Prävention, Intervention nicht stattfindet. Also jedenfalls nicht im Parlament, nicht im Ausschuss, wo man sagt, da gehört es eigentlich hin, ressortübergreifend. Das hat auch nicht nur was mit Inneres zu tun, das hat was mit Bildung, Jugend zu tun und vieles mehr. Und wir dann irgendwann wieder irgendein Silvester haben oder jetzt statt Silvester ist es sozusagen Columbia-Bad im Kleinen. Wen kann so eine Entwicklung eigentlich entsetzen? Also das sind doch alles Dinge, die schon lange in einer Gesellschaft, in dieser Gesellschaft schlummern. Und in der Tat bin ich da auch der Auffassung, Ursachen muss man klar benennen können. Und wenn der eine oder andere glaubt, man stigmatisiert, dann bin ich der Auffassung, dann lass doch mal die Wissenschaft dran. Dann mach doch mal Erhebungen stichhaltig, wo dann wir alle über die gleichen Fakten und Prozente sprechen. Und nur so kann man es auch schaffen, dass sozusagen auch die Parteien da wieder Fuß fassen können und damit eben nicht Populisten einfach mit dem Rasenmäher rübergehen und sagen, ich grase das alles jetzt mal ab. Dieses Wegducken und nicht ausdiskutieren und dann in die Ecke stellen und stigmatisieren, das hilft keinem Menschen.
Das wäre jetzt eigentlich Aufgabe des Senats und das wäre auch Aufgabe der CDU, aus meiner Sicht, ja, jetzt auch nachzulegen und zu sagen, was mache ich denn jetzt aus meinen Vornamen, ja? Was steckt denn dahinter? Was ist denn wirklich die Substanz? Ich meine, man kann ja sagen, also es haben ja viele Feuerwehrleute gesagt, das waren Menschen mit Migrationshintergrund, die uns in der Nacht da begegnet sind und die uns beschossen haben, ja. Das ist ja eine Feststellung, die subjektiv so war. Und wenn man dann sagt, wir arbeiten das politisch auf, dann muss man das ja auf einer gesicherten Datengrundlage auch machen.
Ja, damit kann man auch Mansur nehmen, das Thema patriarchale Familienstrukturen, auch das Aufwachsen, das Thema Intensivstädter spielt mit rein, das Thema Sozialverhalten, das Thema Bildung, Schule spielt mit rein, dass man tatsächlich eben nicht drüber redet und das einfach wegdrückt oder dann sagt, wir haben aber in Neukölln ganz, ganz viele Präventionsprojekte, wo ich mir sage, Heide Witzke, Herr Kapitän, das ist ja sehr schön für euch, aber irgendwie gesehen haben wir Silvester davon nicht allzu viel. Und natürlich muss man das auch nicht im Bund und Boden reden, aber ich finde halt, es gab eine Empörungswelle, auch im Politischen in der Tat, und die CDU ist ja darauf rumgesprungen. Und ich meine, wir können alle nicht in die Glaskugel gucken, aber man kann davon ausgehen, dass es ähnliche Situationen auch in der Zukunft geben wird. Und die Frage ist ja tatsächlich, wie geht man ran? Und deswegen ist ja auch Prävention so ganz wichtig und an Brennpunkten dabei sein. Und ich sag mal, das Thema, ich weiß nicht, gibt es eigentlich bei der Feuerwehr auch so ein Schülerpraktikum oder nur bei der Polizei?
Nee, hat es bisher gegeben und sollte neu aufgelegt werden. Aber
ist nicht so doll, oder wie? Warum nicht?
Weil wir die Anforderungen so hoch machen. Also zu uns darf.
Die müssen alle 1,80 sein oder
was? Ja, die müssen einen bestimmten Notendurchschnitt haben und
irgend so ein Quatsch.
Ja,
Schülerpraktikum.
Genau.
Und die dürfen auch nicht auf Einsatzmitteln mitfahren.
Das ist absurd.
Also die gucken sich die Feuerwehr an, mehr oder weniger. Es ist ein etwas umfassender Tag der offenen Tür. Dürfen dann irgendwie ein paar Tage auf der Wache sein, dürfen aber nicht auf Einsatzfahrzeugen mitfahren aufgrund von Versicherungsgedöns.
Ja, aber es geht ja um das Thema Bindung.
Genau.
Und Menschen an Polizei oder Feuerwehr. Also ich sag mal, die besten Termine sind ja im Grunde genommen Tag der offenen Tür der Berliner Polizei oder auch das Thema Feuerwehr. So, wenn da Familien hingehen mit Kindern oder überhaupt Leute und sich das angucken, da hat man echt Chancen, nicht nur die Türen zu öffnen, sondern auch die Herzen und im Grunde genommen diese Menschen zu gewinnen. Und wenn die dann Einblick kriegen in so ein Praktikum und sagen, super, ich will Feuerwehrmann werden danach oder Feuerwehrfrau, dann ist so viel erreicht.
Na gut, wir hatten jetzt zum Beispiel wir waren bei den Jugendgipfeln, waren wir nicht eingeladen als Feuerwehr, ne?
Also auch nicht als Gewerkschaft.
Da waren wir nicht als Gewerkschaften, als Feuerwehr nicht dabei. Und als es jetzt ums Thema Geld ging, kamen natürlich auch die Forderungen Berliner Feuerwehr, was hättet ihr denn gerne? Und genau da waren wir bei dem Punkt, Tom, dass wir gesagt haben, wir möchten die Feuerwachen zum Beispiel offener gestalten. Mhm. Wir wollen die erlebbar machen. Wir wollen Kiezarbeiten machen. Dafür brauchen wir aber auch Menschen, die das
machen. Brandschutzerziehung.
Wir brauchen Menschen, die das machen. Das heißt, wir brauchen Stellen. Das heißt, haben wir Stellen, also zwischendurch mal geschrieben, wir brauchen das und das und das und das. Gelder hinterlegt, das und so weiter. Nix.
Ich möchte noch mal ganz kurz Volker Beck nachreichen.
Jetzt kommt er.
Genau. Täterkontexte weg zu moralisieren, macht jede Präventionsstrategie unmöglich. Das passte denen ins Konzept, die daraus ihre rassistische Agitation schmieden wollten.
Ja.
Und das ist also du hast es auch gerade gesagt, hast auch Ahmad Mansur erwähnt und so weiter. Mhm. Fabio Di Masi hat mal kurz nach Silvester in einer Kolumne auch geschrieben, dass eben der Migrationshintergrund natürlich nicht das alleinige Merkmal ist, sondern ein Risikofaktor, ein weiterer Risikofaktor. Das ist alles. Letzten Endes ist auch aus meiner Sicht, und Mansur sieht es meiner Interpretation genauso, eben dieses patriarchale, archaische Strukturen, in denen man aufgewachsen ist, in denen man sozialisiert wurde, in denen man geprägt wurde, die bringen die Problematiken mit. Gibt es da Facetten? Natürlich. Gibt es da Ausnahmen? Natürlich. Es gibt aber, wie eine gaußsche Verteilungskurve, gibt es aber doch eine Anhäufung in manchen Bereichen. Und nachhinein betrachtet, diese Vornamendebatte, was war denn Ursprung dieser Frage? Die grundsätzliche Frage war doch gewesen, gibt es Hinweise darauf, dass die Problematik daher rührt, dass es um Sozialisierung, patriarchal, Strukturen und so weiter gibt. Dann die Antwort war, das war ja gar nicht die Fragestellung, alles deutsche Staatsbürger. Es wurde ja gar nicht gefragt, was für Staatsbürger waren es.
Aber du weißt den Hintergrund der Namen, ne? Ich habe es ja im Innenausschuss der CDU vorgehalten. Das ist eine Anfrage der AfD aus dem Saarland gewesen. Da hat eigentlich die CDU Berlin nur Copy and Paste gemacht.
Ja.
Und das war sozusagen der Aufhänger dann in der Debatte.
Ich glaube, dass der Fehler viel früher gemacht wurde, weil die Fragestellung war einfach, okay, eben dieses, ne, dieses was Volker Beck sagt,
im Grunde,
dieser Täterkontexte weg. Also weg
moralisieren.
Zu moralisieren,
was
moralisieren, danke Björn,
genau.
Das eben das Ergebnis war und es dann dadurch zu dieser unsäglichen Vornamendebatte kam, weil man wollte den Täterkontext einfach wissen und die Antwort war deutsche Staatsbürger und das gibt es kein Hintergrund, es ist kein Hinweis auf den Täterkontext, überhaupt nicht, weil eine Staatsbürgerschaft, das ist so unwichtig wie nur etwas.
Aber das ist auch beispielsweise auch bei dem Thema Intensivtäter eben so wichtig, dass man sozusagen die Strukturen dahinter, das Aufwachsen, auch Nationalität, was auch immer, alles natürlich dazu gehört, klar, um den richtigen pädagogischen Ansatz zu finden, um Modelle, Konzepte zu entwickeln, die greifen. Und dass man sozusagen auch die Familien erreicht. Und man muss natürlich dann auch wissen, wie in bestimmten Religionen Familien funktionieren. Und wenn man eben nicht die deutsche Sprache spricht, hat man es einfach erstmal schlecht und schwierig in Deutschland, sich nicht nur sozusagen zu verständigen, sondern auch bestimmte Sachen zu verstehen. Und da, also bis hin zum Thema Jugendamt. Ich meine, da gehen ja bei einigen gleich die Alarmglocken los. Aber deswegen ist es ja total wichtig, dass es ja auch in der Vergangenheit über die Landeskommission Berlin gegen Gewalt beispielsweise, die Studie, sage ich immer wieder sehr gerne, glaube ich, von 2015, Paralleljustiz, die ist abrufbar online. Da sind tolle Interviewpassagen drin von Betroffenen, die auch gesagt haben, warum ist es denn so gewesen? Und dann hat man auch ein Verständnis dafür, warum es so war und vor allen Dingen auch in alle Richtungen, wo setzen wir jetzt an? Und eigentlich wäre es ja klug, ich weiß nicht, ob das jetzt läuft, Thema Silvester, ich meine, man kann sagen, wissenschaftlich, aber im Grunde muss man es ja vernünftig, sachlich und faktisch analysieren. Okay. Eigentlich wäre es ja klug, darüber etwas zu legen und zu sagen, wir gucken uns das jetzt an, wir machen Befragungen, wir gucken auch an, auch bei dem Thema Gericht und Anklagen, auch wie die Betroffenen agieren und reagieren, dass man daraus lernen kann. Und dann hören wir uns verschiedene Wissenschaftler und Wissenschaftler an und. Daraus ergibt sich ja was, übrigens auch für die Einsatzkonzeption für Polizei und Feuerwehr, wenn man sozusagen die Hintergründe, die echten Hintergründe kennt, und man kann nicht sagen, das ist jetzt nur aus Jux und Dallerei, also mit Verlaub, und wenn man weiß, was auf Instagram und TikTok gelaufen ist, Straftaten, nicht nur Filmen, sehen sich auch noch zeigen dabei und im Grunde genommen auch sich noch freuen. Ich erinnere mich noch an dieses Bild, wie alle mit dem Bus, mit der Unterführung, wo der Bus genau, dann stand, ich meine, genau, das hätte ja richtig ernsthaft Tote geben können. Okay.
Und eigentlich wäre es Aufgabe von Politik, sich mit diesen Daten dann auch auseinanderzusetzen. Ja. Und zwar nicht so, dass wertfrei, der eine, ne? Naja, was heißt wertfrei? Ich meine, dass man einfach mal die Fakten zur Kenntnis, ja, nimmt und darüber dann auch im politischen Raum vernünftig diskutiert, ja, eben auch mit einer gewissen Diskursqualität und eben nicht sich hinstellt und der eine sagt Ausländer raus und die andere Seite sagt Nazi. Ja? Also so wie ja momentan die öffentliche Debatte oftmals leider stattfindet und auf Twitter sowieso, aber eben auch zunehmend aus meiner Sicht im politischen Raum und dadurch, dass viele politische Kräfte sich jetzt dieser Diskursqualität auch mit der Aufmerksamkeitsökonomie beugen, das führt eben dazu, dass
Aufmerksamkeitsökonomie großartig
ist. Naja, das ist die Ursache dafür, dass eben politischer Diskurs nicht mehr vernünftig stattfindet. Und das ist eine ganz gefährliche Situation, gerade auch in der Lage, in der wir uns momentan befinden, wo extreme Kräfte teilweise in manchen, absolut, Bundesländern schon solide Mehrheiten haben. Und da muss sich doch Politik die Frage stellen, wie kann man eigentlich Menschen mit Lösungskonzepten wieder erreichen? Ja? Weil das ist ja letztlich das, was Menschen auch von Politik erwarten. Lösungskonzepte und Ansätze, um Probleme zu lösen, vielleicht unterschiedliche Lösungswege zu präsentieren, aber eben nicht eine Art Kasperltheater aufzuführen und die jeweils gegenseitigen, also die andere Seite zu beschimpfen. Mhm. Das ist ja nicht das, was man erwartet. Und da muss man sich nicht wundern, wenn man die Leute verliert irgendwo.
Was hat denn heute dieser ehemalige Talk dann als Quintessenz für euch beide?
Wir haben wirklich mit euch beiden zwei wirklich tolle Innenpolitiker verloren. An der Stelle viel, also Unterstützung für unser und für das, was die Kollegen und Kollegen beschäftigt, verloren. Und also aus meiner Sicht war eine tolle Diskussion. Würde mich freuen, wenn wir das wieder machen in so einer Runde.
Hoffentlich dann noch in anderer Funktion, wer weiß.
Ja, mit 26 würden wir nicht warten wollen.
Nee. Ach so. Außerdem hast du dann Bart wahrscheinlich.
Ja, vielleicht wird ja auch vorher gewählt. Wer weiß, was der Landesverfassungsgericht noch mal wieder
ausurteilt. Ja, da steht aber noch was aus.
Irgendwas kann ja kommen.
Und bei dir?
Also tatsächlich eben genau das, aber nicht nur zwei Innenpolitiker. Ich weiß oder kann mir sehr gut vorstellen, dass der Blick außerhalb des Mandats natürlich ein bisschen ein anderer ist und dass es auch leichter fällt, natürlich vielleicht das ein oder andere klarer zu formulieren. Aber das macht es eben sehr angenehm und es war ja auch tatsächlich die Hoffnung eben in der Nachschau, eben auch nochmal vielleicht über die eigene Zeit drüber zu gucken. Ich glaube, wir haben ein wahnsinniges Know-how. Wir haben ja noch das Vergnügen, mit euch ja in Kontakt zu sein, aber die Innenpolitik sehr viel Know-how verloren und vor allen Dingen eben gesellschaftliche Diskursfähigkeit. Das ist also Reflektiker, nenne ich mittlerweile Leute, diese 3-2-1-Empörung. Ja, eben das, was du gerade gesagt hast, Björn, diese sofort draufhauen, diese Aufmerksamkeitsökonomie bis in die Spitze treiben, dass man mal eine kleine Hake, eine kleine Öse, vielleicht auch mal eine kleine Mistgabel im Tweet oder was auch immer hat, ist in Ordnung. Ne? Aber dieses Ad hominem, dieses Persönlichwerden, dieses Hartbeleidigen, dieses Schlechtmachen, diese Diskussionskultur, die wir erleben, die überhaupt nicht mehr lösungsorientiert ist. Null zielgerichtet, sondern nur für den Moment lebt. Damit haben wir zwei Leute wirklich in der Berliner Politik verloren, die das eben nicht tun, meiner Wahrnehmung nach. Und das finde ich sehr schade. Und ich sehe eben in dieser gepflegten Diskussion, die wir hier führen, mit auch unterschiedlichsten Ansichten und Meinungen, die wir durchaus haben. Der feine Zuhörer wird das auch gehört haben.
Und auch Sitzposition.
Auch das. Ja, Schwitzposition auch, weil es wird hier nicht kühler. Ist super angenehm und anregend, impulsegebend, was zum Mit nach Hause nehmen.
Und die Herzlichkeit in der Verbundenheit, also find ich wirklich super. Also über die Parteigrenzen hinweg am Thema zu sein und zu sagen, hey, mir geht's um die Sache und vor allen Dingen, also ihr seid beide wirklich zwei Menschen, wo man sehen kann, dass ihr mit Herzblut dabei seid. Finde ich super.
Danke euch.
Danke euch.
Gehe jetzt wirklich mit Wehmut hier aus der Voltairestraße.
Nehmen aber noch einen Schluck Wasser.
Das ist vorher auf dem Tisch.
Ja. Also, wenn du mal auf Toilette willst.
Auch nicht mit Wehmut, sondern mit
Liberalen Wehmut auch da.
Ja, also danke an euch. Wie gesagt, auch, dass ihr uns heute nochmal eingeladen habt, war ja nicht selbstverständlich. Ich fand es sehr schön. Wie gesagt, ich schließe mich eurer Hoffnung an, dass es nicht das letzte Mal war. Und ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal ein gutes Fazit ziehen können aus dem, was jetzt kommt. Tom ist ja mehr in der regierungsnahen Rolle und ich eher in der oppositionsnahen Rolle, obwohl wir jetzt ja in der außerparlamentarischen sind. Aber ich sag mal, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass jetzt im Rest der Legislaturperiode noch was Vernünftiges passiert mit dem RDG. Und vielleicht ist das ja heute auch nochmal für den einen oder anderen, der das jetzt hört, der jetzt gerade in Verantwortung ist, nochmal Anlass, über das eine oder andere nachzudenken und vielleicht auch nochmal die Dringlichkeit stärker im Blick zu haben. Ja. Das wäre schön, wenn wir das schaffen könnten und wenn das wäre, was aus dem heute bleibt.
Tatsächlich freuen wir uns schon auch, also wir haben ja noch gute andere Innenpolitiker und sind auch froh, dass die uns erhalten geblieben sind, sag ich mal, auch als Gewerkschaft. Alexander Herrmann zum Beispiel oder
wo sind die Namen jetzt?
Wollte ich gerade sagen, also Martin Matz. Sehr gut.
Ja, Martin Matz. Ja,
das ist hier ein bisschen
wie bei Markus Lanz. Tatsächlich, Gott, lieber Herr Matz, bitte um Verzeihung. Boah. Zwischen Matthias und Martin gerade gestrauchelt. Möchte da aufrichtig sein. Aber nein, wir haben vor allen Dingen gerade heute auch miteinander geschrieben. Also insofern hätte es parat sein müssen. Ich schreibe das einfach meinem fortgeschrittenen Alter zu. Das
liegt an der Hitze,
glaube ich. Das ist auch ein guter Plan. Genau. Und freuen uns auch da auf die Zusammenarbeit. Aber tatsächlich, ihr fehlt. Das sehen wir so.
Ja, herzlichen Dank auch nochmal von meiner Seite, auch die Möglichkeit und auch mit Björn zusammen hier zu sitzen und nochmal so ein bisschen zu reflektieren. Und ich denke auch, ich trage auch den Gedanken und die Hoffnung, dass doch viele Punkte, Projekte, ob Regierung, Opposition, jedenfalls in der letzten Wahlperiode oder in dieser Vorwahl, dass die jetzt weiterlaufen, angeschoben werden und dass auch die jetzt im Parlament sitzen, nicht vergessen, das machen sie nicht für sich selbst, sondern das machen sie für die Berlinerinnen und Berliner und auch für die Menschen, die das in Sicherheitsbehörden auch umsetzen sollen und müssen. Und vor allen Dingen, dass das sozusagen dieses ressortübergreifende, parteiübergreifende eine Rolle spielt. Das wünsche ich mir ab und zu mehr bei großen Themen in dieser Stadt, dass man nicht nur auf die eigene Rolle beharrt, sondern sagt, unsere Aufgabe ist größer. Und Zuhörer sein, unterstützen. Und ich glaube, wir beide werden das von der Sofa-Perspektive gerne tun. Ohne das Balkon, stimmt, wir sind auf dem Balkon, ich vergaß es. Auf dem Balkon mit Tomatenpflanzen, Blumen, also egal. Jedenfalls werden wir das unterstützen und da, wo Rat gefragt wird, machen wir das und wo wir auch unterstützen können, da sind wir nicht raus. Aber jetzt machen es andere und das ist, glaube ich, auch gut und die werden es hoffentlich auch alle vernünftig machen im Interesse der Sache. Genau. Und jetzt trinke ich noch den Rest Wasser.
Schönes Schlusswort. Oder, Lars?
Ist es.
Der rutscht schon von links nach. Es ist spät, ne? Wir haben lang gesessen.
Ja, total.
Ja, irre.
Der Hammer.
Super.
23 Uhr,
noch,
ne?
Ja. Könnte noch eine Stunde sitzen.
Ja. Das war zwei, der hat noch zu tun. Ja.
Ich muss
morgen um 5 am Flughafen sein.
Aber wir verraten
wenn
nicht.
Wenn was fliegt.
Nicht, dass ich mit dem Fahrrad, aber ist egal.
Satteltasche.
Ja.
Drahtschere. Ja. Ja, vielen Dank für euren Besuch und ja, liebe Zuhörerinnen und Innen. Zuhörer. Ja, genau. Wie gesagt, gibt keinen Grund mehr, uninformiert zu sein. Ja, ist der Leitspruch. Und besucht uns auf www.devolk.de. Da findet ihr auch den Landesverband. Folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook, was es nicht alles so gibt. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.